Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
7 Formel 1 Saisons, 152 Rennen und 11 Siege. Das ist die Statistik, die bis hierher bei Lando Norris lag. Und nun hat er seinen Weg vollendet. Lando Norris ist der Formel 1 Weltmeister der Saison 2025. Der 35. Weltmeister der Formel 1 Geschichte und es war ein langer Weg. Zusammen mit seinem Team McLaren, den er seit 2019 bereits geht. 2019 war auch das Jahr, wo er bereits in seinem zweiten Rennen die ersten Punkte holt. Der erste kleine Meilenstein in Bahrain für Lando Norris. 2020 folgte dann in Österreich bereits das erste Podium. 2021 in Sochi konnte Lando Norris seine erste Pole Position holen und dann hieß es warten bis Miami 2024. Dort konnte Lando Norris seinen ersten Formel 1 Grand Prix gewinnen. 3 weitere folgten in der Saison 2024 und in diesem Jahr waren es 7 Siege und am Ende steht das Ergebnis. Der große Traum von Lando Norris, die Erfüllung, Formel 1 Weltmeister und über ihn und natürlich auch über viele andere Gewinner und Verlierer dieses Rennwochenendes in Abu Dhabi würde ich gerne sprechen mit dem Mann, ja, der Lando Norris seit Anfang an intensiv verfolgt und begleitet hat in seiner Karriere. Einer, der wirklich viel auf Lando Norris geschaut hat und ich sehr gespannt bin, wie seine Einschätzung jetzt ist, wo Lando Norris dieses Ziel geschafft hat. Hallo Kevin.
Hi Dennis, hi.
Und damit herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin, wir kommen natürlich bei den Gewinnern normalerweise immer als erstes zum Rennsieger. Aber ich glaube, heute Ehre, wem Ehre gebührt, Lando Norris ist Weltmeister. Und als allererstes, bevor wir überhaupt in die Themen einsteigen, würde ich gerne mal wissen, was sind deine Gefühle gewesen am Sonntag? Und ja, auch ein bisschen mit der Mütze Schlaf. Was denkst du jetzt über diese Weltmeisterschaft?
Also ich muss ja erstmal vorne wegschicken. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt so hier sitze und total hebelig bin, wenn irgendwie was passiert mit der Formel 1. Also dafür hat sich mein Blick auf die Formel 1 dann schon gewandelt in den letzten Jahren. Ich bin absolut Fan der Formel 1 und ja, wenn man so will, auch Fan von Lando Norris, aber ich bin auch genauso Fan von Lewis Hamilton, von Charles Leclerc, von vielen weiteren Fahrern. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich hier sitze und auf den Fingernägeln kaue und sage, boah, schafft er es nicht. Weil, ich meine, es war ja dann auch relativ klar, wie das Rennen gelaufen ist, dass die Chancen gut stehen, dass er es schaffen wird. Was mich allerdings sehr berührt hat, waren die Reaktionen nach dem Rennen. War das Zeigen der Emotionen von Lando Norris, war das Zeigen der Emotionen von der Familie, war das Zulassen von Tränen, war das Zulassen von Freude. Die Interviews von seiner Mutter zum Beispiel bei Sky Deutschland, da war ich auch kurz davor, wirklich zu weinen, weil man das schon spürt, wenn so eine Mutter über ihren Sohn spricht und so stolz auf ihn ist, aber gleichzeitig auch von den Entbehrungen redet, die Familie ja vornehmen musste, damit Lando diesen Weg gehen kann. Aber auch einfach die Leistung, die er gebracht hat in dieser Saison, das war schon krass. Also er hatte am Ende schon sehr viel Druck, das glaube ich schon. Sehr viel Druck auch auf sich selber zu beweisen, dass das funktionieren kann, dass er das durchhalten kann, dass er das durchstehen kann und seinen großen Traum sich selber erfüllen kann. Er hatte natürlich ein wahnsinnig gutes Team um sich herum, nicht nur das Team McLaren, sondern auch sein persönliches Team, was ihn da sehr unterstützt hat. Er hat seine Rituale gefunden, sei es jetzt dieses Tape, was ihm geholfen hat, sei es vielleicht verschiedene andere Sachen. Und ich weiß nicht, bei mir ist es ja genauso. Ich bin ja auch ein abergläubischer Typ. Ne? Also wenn ich ins Fußballstadion gehe, das Parfum, das ich trage, das trage ich bis zur nächsten Niederlage, wenn ich im Stadion bin. Ne? Weil ich halt denke, es bringt was. Das ist, ne, wenn ich weiß, ich ziehe mir immer den linken Schuh zuerst an, weil dann wird es ein guter Tag. So, und das, ich glaube, da kann sich jeder reinversetzen. Und deswegen ist dieser Weltmeistertitel für Lando Norris auch, du hast ja gerade wunderbar die Zahlen auch runtergerattert, diese Meilensteine seiner Karriere auch folgerichtig, dass das passiert ist. Weil ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er ein zukünftiger Weltmeister ist. Es war immer nur die Frage, kriegt er ein Auto, das ihn in diese Situation bringt? Und McLaren hat ihm dieses Auto gebaut und er hat das umgesetzt. Harter Kampf gegen seinen Teamkollegen, harter Kampf gegen Max Verstappen. Und jetzt hat er es geschafft. Und das freut mich tierisch für ihn. Ja, also deswegen, ich konnte mit diesen Emotionen einfach sehr gut mitfühlen, diese Freude für ihn selber, dass er sich diesen Traum erfüllen kann, habe ihm das extrem gegönnt. Wir haben oft darüber geredet, um das Drumherum, wie das zustande gekommen ist. Und das hätte ich genauso bei einem Weltmeister Oscar Piastri auch gehabt. Das hätte ich, glaube ich, am wenigsten bei Max Verstappen gehabt, so ehrlich möchte ich sein. Aber, und das ist das Schöne, dass dieser Fakt einfach steht, es gab nicht noch irgendeine Untersuchung, es gab nicht noch eine Disqualifikation, es gab nicht noch irgendwelche Diskussionen. Er war einfach Weltmeister, ist einfach Weltmeister. Und ja, das freut mich für ihn sehr und ich hoffe, das, was Max Verstappen gesagt hat, dass es wichtig ist, dass er das auch genießt, dass er das tut. Und dass er irgendwann, wenn das alles mal eingesackt ist, wenn der Kater von der Party irgendwann mal weg ist und er auf diese Saison zurückblickt und für sich selber festhalten kann, was er da erreicht hat, dann ist das das Größte, was ein Rennfahrer, der in die Formel 1 kommt, erreichen kann. Und ja, ich gratuliere ihm von ganzem Herzen, dass er das geschafft hat. Und bin jetzt sehr darauf gespannt, wie die Zukunft von Lando Norris auch aussieht. Ne? Was macht das mit ihm, jetzt Weltmeister zu sein? Beflügelt ihn das, noch mehrere Titel zu gewinnen? Oder wird er ein einmaliger Weltmeister? Das sind alles Themen, die jetzt spannend werden. Aber bleiben wir in der Gegenwart. Und ja, da kann er sich einfach freuen. Und das hat er auch verdient.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch ich habe mich doch gewundert, wie sehr mich da die Emotionen doch gepackt haben. Also ich hatte, wie gesagt, wir haben auch im Vorfeld weit und breit drüber gesprochen. Ich war definitiv fein mit Lando Norris als Weltmeister. Ich habe mich, wie gesagt, ich habe gerade, als ich diese Meilensteine nochmal rausgeschrieben habe, Österreich, da konnte ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das war ja die Geschichte, wo Hamilton die 5-Sekunden-Strafe hatte. Und ich weiß noch wirklich, wie ich vorm Fernseher stand und sagte, komm, bleib in diesem 5-Sekunden-Fenster, Lando, komm. Und ich hatte dann vor dem Rennen tatsächlich auch so wirklich meinen Frieden mit dieser ganzen Papaya-Rules-Geschichte gemacht und wir haben auch Watch Together drüber gesprochen, also zumindest für Lando, aus Landos Sicht natürlich, wenn es darum geht, wie verdient er Weltmeister ist, und habe da auch im Watch Together wirklich nochmal einen sehr ausführlichen Monolog, fast im Stefan-Ehlen-Stil gehalten, wo ich eben gesagt habe, wie ich das sehe, diese Punkte, und es hat mich dann doch überwältigt, muss ich sagen. Diese Emotionen, du hast es gerade gesagt, die Entbehrung der Familie, die da auch so emotional reagiert hat, er selber, weil was man ihm jetzt am Ende lassen muss bei allen Für und Widern, die es natürlich jetzt irgendwo in den Formel-1-Communities und in den Medien gibt, er hat es geschafft, als der Good Guy diese Weltmeisterschaft zu holen. Er hat eben nicht die Ellbogen ausgepackt, auch in diesem Rennen. Er hat, das fand ich sehr beeindruckend, dem Druck standgehalten. Da war ich mir tatsächlich zeitweise nicht so sicher, weil es war ja schon eben, Sascha Roos hat das im Kommentar ganz richtig gesagt, er war die ganze Zeit auf Kante. Er war Dritter, ein Platz hätte irgendwie durch irgendeinen Fehler beim Boxenstopp, durch einen Fahrfehler, wäre verschütt gegangen und dann wäre er eben nicht Weltmeister geworden. Und mit diesem Druck umzugehen, diese Leistung dann auch wieder zu bringen und dann auch diese Emotionen zu zeigen. Und ich fand da auch David Coulthards Aussage sehr schön, als Lando sagte, jetzt sehe ich aus wie ein Verlierer. Und er sagte, nein, du siehst für mich aus wie ein Gewinner. Und genau das finde ich. Und dann denkt man ja selber nach, zumindest ich war da so, wie würdest du reagieren, wenn du jetzt wirklich Formel 1 Weltmeister werden würdest, diesen großen Traum? Und also ganz ehrlich, ich glaube, dagegen ist Lando, war Lando trockener als die Wüste in der Sahara in der Augengegend. Also ich hätte mir, glaube ich, das Herz rausgeheult, wenn ich diesen Traum erreicht hätte. Also es ist einfach schön, es waren tolle Emotionen, die mich auch echt gepackt haben. Und wie ich finde, dann auch ein Abschluss, ein sehr persönlicher Abschluss, und da sollten sich dann auch vielleicht auch die Leute, und es ging ja wirklich hoch her, ich glaube tatsächlich, Kevin, du hast ja 2021 auch schon von diesem Stuhl aus mitgemacht, ich glaube, die Emotionen in den Gruppen, die sind dieses Jahr wirklich da, ich fand es in gewisser Art und Weise sogar noch dramatischer, weil es einfach Woche für Woche eben diese harten Diskussionen gab. Sicher nicht dieses unfaire Ende, aber es war wirklich ein Thema, was sehr gespalten hat. Und ich fand, das war für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, echt ein persönlicher Abschluss, diese Bilder von Lando Norris. Und das hat mir echt ein gutes Gefühl aus dieser Saison gegeben.
Also erstmal zu den Tränen und zu dem, was er da zu David Coulthard gesagt hat, das finde ich eigentlich sehr bedenklich, wenn ein Mann seine Emotionen zeigt und aufgrund dessen sagen muss, jetzt sehe ich aus wie ein Verlierer, weil ich ihm meine Emotionen zeige. Nee, im Gegenteil, ich finde, er war da wirklich der größte Gewinner, dass er den Emotionen freien Lauf gelassen hat, und hat ja seine Mutter auch gesagt, das hat er von der flämischen Seite, also von der belgischen Seite. Ich bin ja auch sehr emotional, also mein Papa ist ja auch Belgier, also vielleicht ist das irgendwie der Belgier zeigt seine Emotionen dann auch, aber ich kann mich ja auch noch daran erinnern, als Bayern 04 Meister geworden ist und ich auf dem Platz stand beim Platzsturm und irgendwann, es gibt ein Foto von mir, wo ich heule wie so ein Schlosshund vor Freude. Ne? Ey, das ist, ne, wir sind ja nicht mal selber Meister geworden, sondern wir waren nur Fans auf der Tribüne, aber ich finde, das gehört einfach dazu. Und da muss sich kein Mann schämen, seine Emotionen zu zeigen. Im Gegenteil, ich finde, das sollte man nach wie vor pushen, dass Männer ihre Emotionen zeigen und auch darüber reden. Und da ist man auf keinen Fall ein Verlierer. Was die Emotionalität, der emotionale Vergleich zu 2021 angeht, das habe ich ja auch schon in unseren Gruppen damals erlebt und auf Social Media. Es war anders, ne? Also 2021, da war es ja schon wirklich sehr durchfressen auch von persönlichen Angriffen, von sehr viel Aggressivität auch von den beiden Lagern im Mercedes, Red Bull aus, was sich dann über die Fans dann auch in diese Spaltung getragen hat so ein bisschen. Und dieses Jahr war es eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, so, dass man schon das Gefühl hat, dass wenn sich irgendwann mal jeder reflektiert nochmal hinsetzt und vielleicht die ein oder andere Nachricht liest, die sie oder er geschrieben hat und dann merkt, okay, wenn man das jetzt kritisiert hat oder wenn man jetzt Norris kritisiert hat oder wenn man Piastri kritisiert hat, hat man wirklich die Fahrer kritisiert dafür oder hat man eigentlich das Team dafür kritisiert? Weil ich glaube, der Grundgedanke, dass beide Fahrer, ich bleibe mal kurz bei McLaren, dass beide Fahrer diesen Titel verdient hätten, ich glaube, was den Fahrer angeht, dann da wird wahrscheinlich sogar jeder sagen, ja, stimmt, weil beide Fahrer hatten ihre Auf und Abs, beide Fahrer hatten ihre Täler und Berge und die Kritik, die dann kommt, eigentlich richtet die sich immer gegen McLaren, gegen das Team, gegen die PR, gegen die Art und Weise, wie sie ihre Regeln durchgesetzt haben, über alle Widerstände hinweg, das kann man natürlich auch lobend erwähnen, aber Ich glaube, darauf fußt dann auch vieles von dem, was Leute schreiben in Community-Gruppen, auf Social Media, dass man vielleicht sagen muss, okay, am Ende geht es gar nicht darum, dass man irgendwie was gegen Lando Norris sagt, sondern eher gegen McLaren, nur das anders verpackt. So. Und deshalb, also es ist immer so ein schmaler Grat zwischen in so einem Moment dann halt auch anerkennen und Respekt zollen und im nächsten Moment natürlich schon auch darüber reden, was ist über die Saison hinaus passiert? Was ist da vonstatten gegangen? Und wie ist er dann noch Weltmeister geworden? Und ich glaube, das sind dann halt auch so Punkte, die kann man dann irgendwann mal machen. Kann man dann irgendwann mal in Retrospektive angehen. Jetzt für den Moment, glaube ich, ist es schön, dass man dem neuen Weltmeister gratuliert. Es ist, glaube ich, seit über 5000 Tagen der erste Weltmeister, der weder Red Bull noch Mercedes-Fahrer ist. Also es ist schon ein großer Moment. Es ist schon ein großer Moment auch für das gesamte Team, für die Entwicklung, die McLaren genommen hat, aber auch für die Entwicklung, die Lando Norris genommen hat. Also gegen Fahrer wie Carlos Sainz, gegen Daniel Ricciardo zu bestehen, da zu bleiben, dran zu bleiben, dann nochmal eigentlich in ein kleines Loch zu fallen, muss man ehrlicherweise sagen, mit McLaren. Dann kriegst du mit Oscar Piastri einen Teamkollegen, den du 2 Jahre eigentlich total unter Kontrolle hast. Und im dritten Jahr plötzlich die Leistungsexplosion bei Piastri und du bist verwundert, du bist verunsichert, du weißt nicht, was los ist. Dein Saisonstart ist schwach. Du brauchst Updates am Auto, damit es besser wird. Und ich glaube, dann war diese Zäsur halt wirklich dieser Ausfall in Sandford. Und ich glaube, weil da auch schon alle und wir ja auch irgendwo getitelt haben, ja, der Piastri, der wird jetzt Weltmeister. Ne? Ich glaube, dann hat er losgelassen. Dann hat er einerseits losgelassen und andererseits sich einfach darauf fokussiert, was kann ich tun für mich selber, um bessere Leistung zu zeigen. Also weniger nachdenken, fahren, einfach fahren. Nicht über Fehler irgendwie zu oft nachdenken, sondern abhaken und weitermachen. Und es gab ja auch noch weitere Fehler, so ist es ja nicht. Es war ja kein, das ist ja das, was Oscar Piastri auch sagte. Er ist ja immer noch Lando Norris. Er ist jetzt nicht Superman geworden, der auf einmal, weiß ich nicht, wie Max Verstappen alles an sich abperlen lässt und sowas, sondern es ist ja immer noch Lando Norris am Ende des Tages. Und diese ehrliche Weltmeisterschaft für sich selber charakterlich gewonnen zu haben, ich glaube, das ist einfach was, darauf kann er super stolz sein. Das unterscheidet ihn von vielen Weltmeistern der Vergangenheit. Und klar, ich hoffe, er behält sich das bei. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Also verändert sich vielleicht jetzt auch in seinem Denken irgendwas? Ich glaube nicht. Er hat das ja gestern auch wirklich in den Pressekonferenzen und Interviews und all das, was er gegeben hat, mehrfach auch gesagt, dass ihm das wichtig ist, das beizubehalten. Aber niemand weiß, wie das ist, wie du als Weltmeister agierst, bis du Weltmeister bist. Und bis du dann wieder im Auto sitzt mit der 1 auf dem Auto oder weiter der 4 auf dem Auto. Das weiß man ja auch noch nicht. Also von daher ja, für den Moment einfach etwas, was er genießen kann, was er genießen sollte und was ganz Besonderes in der Geschichte der Formel 1 auf jeden Fall.
Glaubst du, du hast gerade nämlich einen sehr guten Punkt angesprochen. Ich habe ja damals mal gesagt, dass für mich auch bei Max Verstappen so eine Kehrtwende eben mit der ersten Weltmeisterschaft kam, was die Person angeht. Er wirkte entspannter, er wirkte, wie soll ich sagen, ja, er hat auch mehr losgelassen. Also er war nicht mehr so verbissen, wie es damals 21 war. Und die eine Sache, die ja doch dann einige Lando Norris vorwerfen, und ich weiß auch, dass du das ja auch mal punktuell angesprochen hast, waren ja, dass er manchmal in Situationen vielleicht den einen oder anderen Kommentar abgelassen hat oder ausgesprochen hat, der vielleicht ein bisschen weniger durchdacht war. Vielleicht eben auch aufgrund des Drucks, aufgrund innerer Frustriertheit. Glaubst du, dass vielleicht sogar genau dieser Punkt, der bei ein paar Leuten angestoßen hat, diese Sprüche, dieses Konkurrenzdenken, was dann vielleicht ein bisschen zu sehr, oder dieses vielleicht auch sich selber immer nach hinten gestellt fühlen gegenüber einem Max Verstappen oder so, glaubst du, dass das vielleicht verschwinden könnte und wir dann sogar den Lando Norris vielleicht auch wieder sehen, wie er vor ein paar Jahren war, der noch eine ganze Ecke entspannter war?
Nee, also den, glaube ich, sehen wir nicht mehr wieder. Und ich finde, wir sehen jetzt gerade eigentlich einen Lando Norris, der ziemlich entspannt ist, aber nicht mehr so ein Clown wie vorher. Also er ist ja wesentlich weniger Clown mittlerweile. Er ist entspannt, er ist bei sich angekommen. Du hast aber einen ganz tollen Punkt angebracht und er hat er auch in der Pressekonferenz nochmal genannt. Er hat das schon zugegeben, dass er vielleicht in der einen oder anderen Situation was gesagt hat, was ein bisschen respektlos hätte rüberkommen können und was er vielleicht nicht so hätte sagen sollen. Also ich denke schon, und auch diese Kritik kam ja dann, wenn wir das besprochen haben, sei es jetzt hier im Podcast oder auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, in den Livestreams. Ja, das war doch nur ein Spaß und das muss doch jeder verstehen. Nee, das muss nicht jeder verstehen. Und manches war auch einfach nicht witzig. Manches war einfach respektlos gegenüber siebenfachen Weltmeistern, gegenüber Sebastian Vettel, gegenüber Max Verstappen auch. Und ich glaube schon, dass er das weiß, dass das teilweise respektlos war und er wollte das eigentlich gar nicht so. Aber ich finde das schön, dass er das wahrgenommen hat. Und ich finde das schön, dass er es auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt hat, dass das vielleicht an mancher Ecke ein bisschen übertrieben war von ihm. Dass er da ein bisschen den Bogen überspannt hat. Und ich glaube, das könnte wiederum der Reifeprozess dahinter sein. Weil jetzt ist er auch in der Position. Jetzt hat er ja auch die Titelverteidigerrolle. Jetzt muss er zwangsläufig ein bisschen reifer mit diesen Situationen umgehen. Vielleicht auch mal den kecken Spruch weglassen, bevor man nochmal jemanden gegen das Bein pinkelt. Weil das kann dann auch sehr schnell in Arroganz überschwappen. Und das ist er, glaube ich, nicht. Also, Lando Norris hat schon, glaube ich, persönlich, ohne ihn jetzt zu kennen, aber wann auch immer ich mal mit ihm Kontakt hatte, wann auch immer ich mal in seiner Nähe war, was Arrogantes hat er nicht. Also, er ist halt, ja, weiß ich nicht, er ist schon auf seine Weise selbstbewusst, aber er ist auf seine Weise auch total unsicher. Und er möchte gemocht werden und er möchte eigentlich auch, dass es allen gut geht um ihn herum. Er möchte, dass die Leute lachen, das hat er ja auch gesagt, das ist ihm das Wichtigste und das glaube ich ihm auch. Ich kann mich da auch reinversetzen irgendwie. Nur ich glaube trotzdem, dass in diesem Reifeprozess des Formel-1-Fahrers Lando Norris es jetzt auch wichtig ist, das wirklich anzunehmen, diese Rolle als Formel-1-Weltmeister. Du hast jetzt eine andere Rolle. Du bist jetzt nicht mehr nur einer von 20 Fahrern im Feld oder 22 Fahrern im Feld 2026. Du bist jetzt der eine. Du bist jetzt der, auf den alle gucken. Du bist der, der es geschafft hat. Und jetzt geht es auch so ein bisschen darum, das ja auch weiterzugeben an die nächste Generation, an die nächsten Fahrer, an den nächsten Weltmeister. Das ist auch eine Verantwortung. Diese Rolle als Formel-1-Weltmeister ist meiner Meinung nach auch in gewisser Weise eine Verantwortung. Und ich glaube, es hat auch was mit dem Alter zu tun, es hat auch was mit den Lebenserfahrungen zu tun, mit dem, was er alles so erreicht und sieht und macht und tut. Und du hast das schön verglichen mit Max Verstappen. Verstappen hat das auch gemacht. Ich finde, er ist in den letzten Jahren extrem gereift mit seinen 4 Weltmeistertiteln. Und auch wie Max Verstappen gestern reagiert hat in diesem Moment der Niederlage ja irgendwie auch. Ich finde, das war schon groß. Das hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch ganz anders ausgesehen. Und ich glaube, genau sowas ist dann bei Lando Norris auch jetzt so ein bisschen das, was es auch vielleicht braucht. Er soll das jetzt genießen, er soll das erstmal sacken lassen. Aber dann im nächsten Schritt dann auch solche Kommentare, die einfach dann vielleicht nicht witzig sind, sondern echt unangenehm rüberkommen manchmal, einfach sein lassen. So, und er kann ja trotzdem witzig sein. Es nimmt ihm ja keiner diese Witzigkeit. Ne? Wir wissen ja, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Naja, aber das Problem ist halt, manchmal musst du dann doch Pardon sagen. Ne? Es hat nicht immer nur kein Pardon. Also von daher, er hat das gemacht und das finde ich richtig gut. Das fand ich richtig, richtig toll gestern von Lando Norris, dass er diese Selbstreflexion gezeigt hat in dem Moment seines größten Triumphes. Und das zeigt, dass er ein gutes Herz hat und das zeigt, dass er einen guten Charakter hat. Und das jetzt eben nicht so nimmt nach dem Motto, ja, haben doch alle gesagt, dass ich Weltmeister werde und ich habe es auch immer gewusst, sondern nee, er hat das sehr reflektiert gemacht, er hat seiner Familie gedankt, er hat seinem Team gedankt, er hat das alles nochmal reflektiert. Das fand ich richtig, richtig stark. Also da muss ich schon sagen, in Anführungsstrichen, da haben wir den Richtigen berühmt gemacht. Also das ist schon okay und das ist, deswegen ist Lando Norris auch ein guter Formel-1-Weltmeister. Ja, es gibt immer so die Frage, ist er der schlechteste Weltmeister seit Jenson Button oder wie auch immer man das nennen möchte? Nee. Man kann das über Daten nehmen, man kann das über Pace nehmen, man kann das über... Nee, er ist ein guter Weltmeister. Ich glaube, er ist ein guter Weltmeister zum richtigen Zeitpunkt in seinem Leben und ich bin gespannt, wie er 2026 so ist und fortfolgende, wie sich Lando Norris weiterentwickeln wird und wie er sich verändern wird. Und ich glaube... Und ich hoffe, ich denke, es wird in eine gute Richtung gehen.
Sehr schön gesprochen, Kevin, sehr schön. Finde ich gute und wichtige Punkte. Es wird dann wirklich zu beobachten sein. Er geht 2026 in eine ganz, ganz neue Rolle, eben als Titelverteidiger. Dann natürlich, was erschwerend hinzukommt, mit einem komplett neuen Reglement, was natürlich auch irgendwo ja, die Sicherheit nimmt, ob man nächstes Jahr überhaupt noch konkurrenzfähig ist, ob man nächstes Jahr diesen Titel überhaupt wirklich verteidigen kann, sportlich gesehen. Also das wird sehr spannend. Wir werden an späterer Stelle natürlich nochmal auch über sein Team sprechen müssen, denn so ehrlich müssen wir sein, bei aller Freude, die wir haben und bei all dem, was wir gerade gesagt haben, nichtsdestotrotz schwebt ja ein bisschen was mit, was aber meiner Meinung nach, und da werde ich auch später nochmal was zu sagen, von meiner Warte aus nicht von Lando Norris kommt, sondern eher aus anderer Richtung. Aber fürs Erste sagen wir, ein Weltmeister, der Emotionen gezeigt hat, der 35. Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Und was ich gerne auf jeden Fall auch nochmal betonen möchte, der Abschluss einer tollen Geschichte. Und das sollte man sich vielleicht auch nochmal vor Augen halten und jetzt nicht unbedingt von Papaya Rules und Zac Brown und was da alles so rumschwirrte kaputt machen lassen. Da hat jemand 2019 mit einem Team, was am Boden lag, was de facto tot war, zusammen einen langen, langen Weg gegangen, wo es immer wieder große Rückschläge gab. Ich erinnere da auch an die Saisons, wo McLaren richtig schlecht reingestartet ist und das Auto absolute Fehlentwicklung war und erst mit den Updates überhaupt nochmal wieder kam. Und da ist gestern eine tolle, tolle Geschichte zu Ende gegangen. Und ich glaube, das sollte man bei allem für und wieder, ob man es jetzt für Oscar Piastri, für Max Verstappen gehalten hat oder für Lando Norris, ich glaube, das sollte man respektieren. Und das sind ja auch diese Geschichten, die wir eigentlich sehen wollen. Kommen wir nun zu jemandem, der sich sicher auch gerne als Weltmeister gesehen hätte, aber wie du schon sagst, sehr souverän reagiert hat, als das eben nicht wurde. Max Verstappen, der Sieger des Rennens, Pole-Sitter, Rennsieger, eine wirklich famose Leistung von ihm. Er hat genau das gemacht, was er muss. Er hat das Rennen gewonnen, er hat das dominiert. Er hat aber auch was gemacht, womit nicht unbedingt zu rechnen war, zumindest wenn man noch so ein bisschen den alten Max Verstappen im Kopf hatte, denn er hat null Spiele gespielt. Er hat null Spiele gespielt, er hat weder irgendwie den Hamilton gemacht und das Feld eingebremst, er hat keine großen Tricks angewandt, auch in der ersten Kurve, da sich auf kein großes Duell mit Norris eingelassen. Er hat früh seinen guten Start ausgenutzt, um nach links zu ziehen und ist von da an fortgeflogen wie ein Adler. Und du hast es gerade gesagt, eine sehr reife, eine sehr schöne Reaktion auch. Ich fand nicht nur der Funkspruch nach dem Rennen, wo er sagte, ich bin absolut nicht unzufrieden, sondern was ich auch cool fand, ich weiß nicht, ob du es auch wahrgenommen hast, als Lando Norris dann viel später natürlich in diesen Podiumraum kam. Ich hatte echt das Gefühl, Lando Norris war das sehr unangenehm, dieser Moment, weil er musste jetzt da an den zwei ja, Rivalen in Anführungszeichen vorbei, die er geschlagen hat. Und als er sich dann hingesetzt hat und erstmal so für sich war, hat Max Verstappen ihn da sofort angesprochen und hat ihm so ein bisschen das Gefühl gegeben, hör zu, alles gut, wir freuen uns für dich oder ne, soweit es natürlich möglich ist, aber hat da Größe gezeigt und das fand ich sehr beeindruckend. Du hast gerade gesagt, früher an Max Verstappen, der hätte wahrscheinlich ganz anders reagiert. Er hat Größe gezeigt, er hat sportlich nochmal gezeigt, dass er definitiv Und da bleibe ich bei, der schnellste Fahrer ist der Formel 1, der beste Fahrer, auch irgendwo der kompletteste. Aber eben genau in diesen Momenten, in denen er früher schwach war, in den Momenten der Niederlagen, hat er diese Größe gezeigt. Und das fand ich cool, das fand ich schön. Und ja, jetzt wird er mit auch da, wie bei Lando Norris, wir wissen noch nicht, mit welcher Nummer er antritt. Gerüchteweise könnte es die 3 werden oder die 69 hätte er sehr gerne. Oder vielleicht wieder seine 33. Wie hast du Max Verstappen wahrgenommen? Und was glaubst du, dass es wirklich, oder war es, oder anders gefragt, war es gespielt oder glaubst du, dass Max Verstappen wirklich mit diesem Saisonabschluss fein ist?
Er ist fein damit. Also das war nicht gespielt. Der hat einfach auch über die Saison zu viel verloren. Nicht nur durch Fehler anderer, sondern auch durch eigene Fehler, auch des eigenen Teams. Ne? Sei es, klar, ich meine, seine eigenen Fehler sind offensichtlich. Barcelona ist da allen vorangenannt. Das Team hat hin und wieder die Strategie nicht richtig hinbekommen, in Budapest zum Beispiel. Brasilien kann man darüber diskutieren, ob mehr drin gewesen wäre, wo mehr Punkte da gewesen wären. Das Auto war auch einfach nicht gut. Das Auto war nicht auf dem Niveau, um wirklich dauerhaft um die Weltmeisterschaft fahren zu können. Dafür hat man zu Beginn der Saison einfach zu viel verloren. Aber der Mann kann verdammt stolz auf seine Saison sein. Man muss es wirklich festhalten und ich weiß, es können einige von euch nicht mehr hören, aber Max Verstappen ist der beste Fahrer im Feld. Er ist der beste Fahrer der modernen Formel 1, er ist vielleicht sogar der beste Fahrer der Formel 1 Geschichte. Dieser Mann bietet einfach so viel. Er bietet so viel Unterhaltungswert, er bietet so viel Aufregung, er bietet so viel Nervenkitzel, er bietet so viel Racing wie kein anderer im Feld. Und 104 Punkte oder wie viel waren es, die er aufgeholt hat, Wahnsinn. Das kann man nicht hoch genug anrechnen und der kann so stolz auf seine Saison sein. Am Ende waren es nur 2 Punkte, die gefehlt haben für die Weltmeisterschaft, seine 5. Und klar, man kann jetzt fragen, okay, warum hat er da nicht eingebremst? Warum hat er da nicht ein paar mehr Spielchen gespielt? Ich glaube, weil er weiter ist. Ich glaube, weil er weiter ist. Und man muss auch fairerweise sagen, die Strategie von McLaren hat auch ihm da vielleicht sogar vieles zunichte gemacht, dass man Piastri auf dem harten Reifen losgeschickt hat und nicht auf dem Medium-Reifen. Da war er ein bisschen gezwungen auch zu pushen, weil wäre jetzt auch nicht gut gewesen, wenn Piastri auf der 1 gewesen wäre, der dann wiederum vielleicht ein bisschen eingebremst hätte. Deswegen, es war sein Heil in der Offensive gesucht, würde man im Fußball sagen. Ja? Und das hat er verdammt stark gemacht und ja, ist der Gewinner des Wochenendes, was so die grundsätzliche Wochenendleistung angeht, hat nochmal seinen Stempel draufgedrückt, hat, glaube ich, jetzt die meisten Rennen diese Saison gewonnen mit 8, die meisten Pole Positions bekommen mit 8, also ich weiß nicht, ob jemand mehr hat, aber auf jeden Fall schon richtig, richtig krass. Also insgesamt eine Top-Saison und deswegen kann er auch da stolz drauf zurückblicken und kann da auch in aller Ruhe sich da hinsetzen und das Revue passieren lassen und stolz drauf sein. Und die Reaktion von ihm war extrem reif. Man hätte ja meinen können, der flippt komplett aus, kartet nochmal nach, gegen was auch und wen auch immer. Nein, Max Verstappen, ich kaufe ihm ab, dass er sagt, das, ne, was er vor einer Woche gesagt hat, irgendwo, ja, wenn ich nicht Weltmeister werde, dann geht die Welt auch nicht unter. So, dann geht's weiter. So, dann fahre ich nach Hause, bereite mich wieder vor und komme nächstes Jahr wieder und greife wieder an. Und ja, da sieht man mal, wo der hingekommen ist. Ne? Der ist trotzdem super, super ehrgeizig, aber er weiß, es war so viel los bei Red Bull, das war einfach nicht zu schaffen diese Saison. Und es ist ja jetzt nicht irgendwer Weltmeister geworden. Ne? Es ist einer seiner Freunde Weltmeister geworden, dem er das auch gönnt. Ist vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, als wenn es jetzt ein Lewis Hamilton gewesen wäre. Vielleicht hätte er da ein bisschen anders reagiert, das wissen wir alles nicht. Aber für ihn spricht einfach in diesem größten Moment des Triumphes eines Freundes, eines anderen Fahrers, hat er nicht irgendwie was gemacht, was die Aufmerksamkeit auf ihn zieht. Im Gegenteil, eigentlich hat er sie komplett auf Lando Norris gerichtet und er selber ist sehr, sehr, sehr cool mit seiner Saison umgegangen, mit dem Ergebnis am Ende und das spricht total für seine Entwicklung. Ich finde, von Max Verstappen muss man größten Respekt haben, fahrerisch und immer mehr auch menschlich und ja, das ist krass, weil du erinnerst dich in den Anfangsjahren von Starting Grid, also ich habe den Mann überhaupt nicht gemocht. Ne? Also mir ging er so auf den Keks. Ja, diese Art und Weise, dieses Plumpe, dieses Prollhafte manchmal so ein bisschen auch. Ja, und dabei war das wahrscheinlich einfach nur sein jugendlicher Wahnsinn. Ja, und das wurde von Jahr zu Jahr besser. Und jetzt, das war schon wirklich, Das war ein richtig, richtig guter Sportsgeist, den er da an den Tag gelegt hat. Sowohl sportlich, das alles fair zu machen, Vollgas zu geben, alles zu machen, was er machen konnte, um es für sich zu schaffen, um es sich zu beweisen. Ich muss mir nichts vorwerfen am Ende. Muss er auch nicht. Es war einfach nicht, seine Sterne standen nicht günstig genug, diese Weltmeisterschaft noch zu bekommen. Aber ich bin mir sicher, der wird nächstes Jahr wieder im Auto sitzen, der wird nächstes Jahr wieder angreifen. Und ja, mit Max Verstappen ist immer zu rechnen.
Ja, definitiv. Max Verstappen gibt mir aber auch, Kevin, eins der größten Fragezeichen auf, was die Zukunft angeht. Um den großen Sheldon Cooper zu zitieren, gleich eines Milkschemels habe ich drei Beine, auf denen meine Sorgen aktuell stehen. Und zwar die erste ist der... der Red Bull Ford Motor. Das ist natürlich ein großes Fragezeichen, was für nächstes Jahr kommen wird. Der zweite Punkt, der ja am Funk schon ein bisschen emotional aufgeplöppt ist, ist ja das Thema seines Renningenieurs, Giampiero Lambiase. Und zwar dem Vernehmen nach wird, er hatte ja privat, das wurde ja auch nicht in die Öffentlichkeit großgetragen, aber ein sehr schweres Jahr, hat ja auch Rennen verpasst. Und dem Vernehmen nach könnte er nächstes Jahr in einer anderen Funktion bei Red Bull tätig sein. Und das ist der erste Punkt, denn Max Verstappen, er hat es auch hinterher gesagt, er sieht ihn als Freund. Das ist ein kongeniales Duo, was natürlich auch manchmal mit der mit Humor glänzt, manchmal mit der sehr direkten Aussagen. Aber ich glaube, gerade wenn man sich wirklich gut versteht, kann man sich auch eben mal direkt was sagen. Und wenn das Adrenalin da mitschießt, dann ist das ja auch irgendwo klar. Fangen wir mal mit Lambiase an. Glaubst du, dass das könnte auch Max Verstappen, denn der kokettiert ja immer auch so ein bisschen damit, in Zukunft die Formel 1 nicht unbedingt so wie Hamilton und Alonso bis in die hohen 40er bestreiten zu wollen. Glaubst du, so kleine Veränderungen, die da jetzt anstehen, könnten aber auch dafür sorgen, dass er dann relativ schnell den Spaß verliert und wir den, einen der größten Fahrer der Geschichte dann alsbald vielleicht sogar aus der Formel 1 verlieren?
Ja, diese Chance besteht bei Max Verstappen immer. Wenn er merkt, das ist nichts mehr für ihn, dann wird er aufhören. Dann wird er aber nicht aufhören, Rennen zu fahren. Dann sehen wir ihn halt woanders. Dann setzt er sich halt regelmäßig ins GT-Auto. Dann setzt er sich in die NLS. Ich glaube, der macht das, worauf er Bock hat. Der muss ja auch nichts anderes machen. Wie er auch in der Pressekonferenz am Donnerstag sagte, ich habe alles erreicht. Der Rest ist nur noch Bonus. Und genauso lebt er mittlerweile auch. Der hat jetzt quasi zwei Kinder. Ja, einmal Penny und dann seine neue Tochter. Und das geht halt vor. Ne? Und das ist ihm wichtiger. Er fährt gerne Auto, er fährt gerne Formel 1, aber ich kaufe ihm auch ab, dass wenn er sagt, das ist nichts mehr für ihn, dann hört er auf. Das kann ich genauso gut vorstellen, wenn Giampiero Lambiase nicht mehr sein Renningenieur ist und es funktioniert mit dem neuen Renningenieur vielleicht nicht ganz so gut, dass er dann vielleicht auch schneller noch die Lust verliert oder wie auch immer. Gar nicht mal böse gegenüber dem Renningenieur, sondern dass es ihm einfach vielleicht nicht mehr taugt. Und dann sagt er, okay, dann höre ich auf. Also ich denke, es ist jetzt jedes Jahr die Möglichkeit da, dass Max Verstappen sagt, ich beende meine Formel-1-Karriere. Das heißt aber noch lange nicht, dass er seine Motorsportkarriere beendet. Ich glaube, die Formel 1 ist für ihn, ähnlich wie für mich, hat sich in der Formel 1 für ihn sehr viel verändert. Und ich glaube, vieles bei ihm vielleicht sogar auch mit Abu Dhabi 21 und mit dem, was daraus entstanden ist. Und er sieht das jetzt, glaube ich, alles ein bisschen realistischer, ein bisschen nüchterner und ein bisschen erwachsener. Und ich glaube, das ist auch genau der richtige Ansatz. Denn wir sehen ja auch bei einem Lewis Hamilton, wir haben es bei Sebastian Vettel gesehen, wenn du den Moment des Absprungs verpasst und du merkst, für dich klappt es eigentlich gar nicht mehr so gut, dann kommst du in diese Verlegenheitsrolle, am Ende in Situationen zu schlittern und zu fahren, wo du eigentlich gar nicht fahren möchtest oder wo du gar keinen Erfolg mehr hast. Nun ist Max Verstappen natürlich ein anderer Fahrer als Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, aber ich glaube trotzdem, kann er das sehr gut einschätzen, wenn es für ihn nichts mehr zu holen gibt. Und dann zieht er den Strich drunter und sagt, ich habe hier eine richtig gute Karriere hingelegt und höre auf.
Ja, und ganz wichtig für ihn ja auch ein Mann in seiner gesamten Karriere im Red Bull-Kosmos war immer Dr. Helmut Marko, Kevin. Und ja. Da haben wir gerade eben noch aus den Niederlanden interessante News bekommen. Würdest du uns da mal kurz erleuchten, was da aktuell bei den Kollegen vom Telegraph aktuell in der Presse steht?
Ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, das war der britische Telegraph.
Ah, okay.
Nicht der Telegraph aus den Niederlanden.
Ach so, ja, okay.
die Wege von Dr. Helmut Marko und Red Bull Racing oder Red Bull sich trennen werden am Ende des Jahres. Und eigentlich hätte er noch einen Vertrag bis Ende nächsten Jahres, wo er ja selber gesagt hat, den möchte er erfüllen. Das war ja im Zuge dieser ganzen Horner-Posse und den ganzen Reibereien, die es innerhalb des Unternehmens gab, wo ja auch sein Job auf der Kippe stand und Max Verstappen sich ja auch auf seine Seite gestellt hat und gesagt, mit Marko oder ohne mich. Ja, und jetzt sieht es wohl so aus, dass man sagt zumindest, also ist noch nicht bestätigt, das ist ganz, ganz wichtig, es gibt noch keine offizielle Bestätigung, die Kollegen von der Bild-Zeitung haben das aber auch schon dann übernommen vom Telegraph, Formel 1, die hatte auch schon was dazu, weil es gab ja diesen kryptische Interview-Ende mit Peter Hardenacke und Ralf Schumacher bei Sky, wo er auf die Abschiedsfloskel, ja, wir sehen uns zunächst in aller Frische, gesagt hat, vielleicht, und dann grinsend weggegangen ist und auf Nachfrage dann nur weggewunken hat und weiter lachend weggegangen ist, also ich habe das falsch gelesen, ganz offensichtlich dann, weil ich war mir sicher, das war einfach ein Gag, wie er ihn einfach macht, wie es der Dr. Marko ist und dann hängt er da nächstes Jahr wieder rum. Aber es scheint wohl so zu sein, zumindest das, was der Telegraph berichtet, dass man bei Red Bull weitgehende Veränderungen vornehmen möchte in der Struktur des Formel-1-Teams, des Motorsportsbereichs, auch von Oliver Mintzlaff, dem CEO, ausgehend. Ist ja die Frage, wie einvernehmlich diese Trennung dann wirklich ist, weil es ist ja nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit auf dem Vertrag von Dr. Helmut Marko drauf, nachdem man ja davon ausgehen konnte, dass er dann eh aufhören wird. Aber Stand jetzt könnte es sein, noch ohne offizielle Bestätigung, die wird dann wahrscheinlich am Dienstag kommen, wenn der Podcast draußen ist.
Guter alter Starting-Grid-Tradition.
dass die Karriere von Dr. Helmut Marko in der Formel 1 endet. Also das wäre dann für Max Verstappen schon eine Nummer, wenn sowohl Giampiero Lambiase im Unternehmen eine andere Rolle übernimmt und nicht mehr sein Ingenieur ist, als auch Dr. Helmut Marko vielleicht nicht mehr da ist. Und wäre auch eine krasse Zäsur für Red Bull in der Formel 1 generell. Ja, also damit wären dann innerhalb von einem Jahr nicht mal die beiden führenden Köpfe von Red Bull Racing weg. Und Adrian Newey ist für mich kein führender Kopf. Adrian Newey ist der Designer. Er hat eine wichtige Rolle eingenommen, aber ich finde halt am plakativsten für uns nach draußen haben halt Christian Horner und Dr. Helmut Marko gewirkt. Und die wären dann beide weg. Andererseits muss man sagen, wäre es vielleicht auch nur konsequent von Red Bull, das jetzt zu machen, weil die Story ist auserzählt. Ja, es wäre so oder so ja nur auch ein Jahr Vertrag drauf, wenn man jetzt eine Option hat, wie man das lösen möchte, vielleicht intern, vielleicht extern. Dann spricht eigentlich vieles dafür, diesen Weg, den man jetzt auch mit Laurent Mekies eingeschlagen hat, auch auf der Ebene fortzuführen. Das wäre natürlich trotzdem schade, weil ich Dr. Helmut Marko für einen tollen Gesprächspartner halte, nicht nur für die Kollegen vom Fernsehen, sondern auch, wenn man vor Ort war, sich mit ihm zu unterhalten. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Er ist jetzt aber auch in einem Alter, wo man sagt, er muss sich das auch nicht mehr antun. Ja? Er möchte das, glaube ich, gern noch. Aber wenn das Unternehmen sagt, sie möchten es nicht mehr, dann wird er natürlich vielleicht das Jahr einfach dann nochmal gut bezahlt zu Hause verbringen können. Ja, krass. Also viel im Wandel bei Red Bull. Eigentlich folgerichtig, andererseits natürlich auch traurig irgendwie ein Stück weit, weil dann wäre doch schon so ein Stück Formel-1-Geschichte von Red Bull Racing endgültig passé.
Das definitiv. Also das merkt man ja auch bei Dr. Helmut Marko auch mit all denjenigen, die ich kenne, die mal mit ihm gesprochen haben. Er ist ja eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Ab und zu auch mal, sagen wir mal, ein bisschen über die Stränge hinausschießt, verbal. Aber nichtsdestotrotz hört man von allen Seiten wirklich immer diesen großen Respekt vor ihm. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Beeindruckend auch, dass er eben im hohen Alter noch wirklich diesen aktiven Zirkus der Formel 1 begleitet, von Rennen zu Rennen zu Rennen. Und das wird, glaube ich, auch generell ein spannendes Thema, Kevin, wenn wir natürlich bei der großen Rückschau auf die Saison auch auf Red Bull gucken. Denn da hat sich ja wirklich vieles getan in dieser Saison und damit leite ich über zu jemandem, der sich wahrscheinlich gewünscht hätte, dass sich bei ihm und seinem Team vieles tut. Getan hat sich wenig und wenn in die falsche Richtung, aber er hat in Abu Dhabi das Rennen als Vierter beendet. Die Rede ist von Charles Leclerc, der im letzten Rennen der Ground-Effekt-Ära im letzten Rennen dieses 2025er Ferraris nochmal einen halbwegs versöhnlichen Abschluss hinstellt mit Platz 4. Ich glaube, Kevin, wir haben sehr viele Worte auch darüber verloren, über Ferrari, über Charles Leclerc, aber ich fand es positiv zu sehen. Er hat er ist mitgegangen, er hat Lando Norris es nicht einfach gemacht, hat über weite Strecken tatsächlich mithalten können und war mal wieder ein Ferrari, der in den vorderen Kamerabildern zu sehen war. Das war in den letzten Wochen wirklich nicht da. Wie schätzt du das ein und was glaubst du, wie froh ist auch Charles Leclerc, dass diese Saison jetzt vorbei ist?
Der ist so froh, dass die Saison vorbei ist. Ich glaube, da gibt es keine Worte für. Ich glaube, alle bei Ferrari sind froh, dass die Saison rum ist und dieser SF25 in die Mülltonne wandern kann. Ist wahrscheinlich gestern schon passiert. Der wurde auseinandergebaut und alle Teile sind in die Schrottpresse gegangen. Also das ist wirklich, da ist ja nichts mehr zu holen gewesen. Aber Charles Leclerc selber hat nochmal aufhorchen lassen, hat nochmal gezeigt, was geht, wenn er sich wohlfühlt und wenn das alles dann noch zusammenpasst. Er hatte jetzt natürlich nicht die Geschwindigkeit, Lando Norris endgültig anzugreifen. Ne? Also das gehört ja auch zur ganzen Wahrheit dazu, dass ich glaube, dieser Angriff, den er gesetzt hat, das war mehr oder weniger ein Verlegenheitsangriff, um sich mal zu zeigen. Aber du hast ja dann auch gemerkt, irgendwann ging das einfach nicht mehr mit dem Ferrari. Dass er sich aber nach hinten raus dann so gut verteidigen konnte, was natürlich auch ein Stück weit an der schlechten Performance von Mercedes bzw. George Russell lag, das ging am Sonntag ja gar nicht so gut für die. Ja, ist trotzdem positiv, ne? Weil du bist dann best of the rest, so gesehen, bist hinter McLaren und Max Verstappen reingekommen. Und natürlich hofft Charles Leclerc, dass das nächstes Jahr alles besser wird und dass das Auto besser wird und dass das alles insgesamt besser wird und man wirklich angreifen kann. Jetzt weiß man es nicht. Jetzt wissen wir alle nicht, wie die Autos nächstes Jahr performen werden, wie das mit dem Motor funktioniert. Und Ferrari braucht aber diesen Schuss in den Arm sozusagen. Die brauchen jetzt mal so einen Fix, wo man dann merkt, okay, uns geht es danach auch gut. Ja? Und nicht so, dass dann natürlich die Nachwirkungen von so einem Fix größer werden als der Spaßfaktor daran. Das ist natürlich die andere Gefahr dabei. Aber Leclerc hatte Spaß. Er hat zwar nach dem Rennen nicht mehr viel dazu gesagt, weil es ist alles gesagt zur Saison. Auch Lewis Hamilton hat alles gesagt zur Saison, da hat er schon recht. Ich denke nur, dass es trotzdem für alle in Maranello nochmal ein positives, versöhnliches, es gibt kein versöhnliches Ende für die Saison, weil diese Saison endet im Streit mit sich selber, mit dem Auto, mit der Performance, mit der Entwicklung, die man viel zu früh beendet hat. Das muss sich auszahlen nächstes Jahr. Also das bringt dich, du gegen die Top-Teams fährst, die alle weiterentwickelt haben und du hast schon in China aufgehört zu entwickeln, dann bringt dich das in eine extreme Bringschuld für das Jahr 2026. Ich bin mir sicher, dass Charles Leclerc diese Bringschuld immer bringen wird, weil Charles Leclerc, und das zeigt er genau in solchen Rennen dann auch, einer der Top-Fahrer im Feld ist, der aus dem Auto nochmal dieses Extra rausmelken kann. Aber das Problem ist, vielleicht schmeckt andere Milch dann irgendwann besser. Ne? Und da wäre ich mir jetzt nicht mehr so sicher, dass die italienische Milch die ist, die ihm am besten schmeckt, weil am Ende möchte er dastehen, wo Lando Norris steht. Er möchte aber nicht in die Geschichte eingehen als, ja, ne, wie gesagt, wir haben ja den Vergleich auch schon mal aufgemacht mit Jean Alesi oder so. Er ist ja schon wesentlich weiter, als Jean Alesi jemals war in seiner Karriere. Aber trotzdem gilt der Vergleich auch ein Stück weit, ne? Weil es sind beides diese Hochgelobten und am Ende werden sie beide vielleicht nicht Weltmeister. Bei Leclerc ist der Druck vielleicht noch ein bisschen größer als bei Alesi damals, weil Ferrari war ja zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gut. Ja? Also es war ja nicht so, dass die da ein Auto hingestellt hätten, mit dem er locker hätte Weltmeister werden können damals, Jean Alesi. Bei Charles Leclerc hatte man das Gefühl schon öfter mal, dass das funktionieren kann, aber dann hinten raus hat das nie eine ganze Saison über gereicht. Und da ist 2026 der Lackmustest für alles bei Ferrari. Für die Führungsebene ganz oben, für die Führungsebene weiter drunter, also für den Teamchef Fred Vasseur, für die Ingenieure, für die Entwicklung des Autos, für Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Also das wird schon eine heiße Sache nächstes Jahr bei Ferrari werden. Ein bisschen das Feuer entfacht hat Charles Leclerc, denke ich, trotzdem mit dieser Leistung am Wochenende.
Ja, und der Vollständigkeit halber, Charles Leclerc schließt diese Saison damit auf Platz 5 der Fahrerwertung ab, 242 Punkte, allerdings nicht in Reichweite gewesen, George Russell mit 319 Punkten da doch wirklich enteilt. Ein anderer Gewinner dieses Rennwochenendes ist auch jemand, der von seinem Team auch so ein bisschen die ganze Saison über in einen Sumpf geschmissen wurde und jetzt nochmal zum Schluss die Hand rausgestreckt hat zumindest. Fernando Alonso lässt nochmal aufhorchen, stellt den Aston Martin in der Qualifikation und im Rennen auf Platz 6 Und der wirkte am Start wirklich ein bisschen, ja, spitz noch motiviert. Also ich hatte das Gefühl, der glaubt, der kann das Rennen noch gewinnen am Ende. Also hat da angegriffen, hat da Gas gegeben, hat George Russell attackiert. War erfrischend zu sehen, nochmal ein letztes Aufbäumen. Ja, auch er wird hoffen, dass man dieses Auto bereits auseinandergebaut hat und irgendwo fachgerecht entsorgt hat. Denn auch der Aston Martin der Saison 2025 war nix. Das hat Fernando Alonso betont. Und all die Hoffnung beruht natürlich auf dem Mann, der eben auch maßgeblich für den Erfolg bei Red Bull Racing, du hast ihn gerade schon angesprochen, ja, auf dem, wie mache ich den Satz jetzt weiter, Kevin? auf dessen Arbeit der Erfolg von Red Bull Racing beruht, so wäre es vielleicht gut. Adrian Newey, der kommende Teamchef des Aston Martin Racing Teams und ja, ich glaube auch, Fernando Alonso hat nochmal gezeigt, wenn irgendwie was geht, dann holt er sich auch die Früchte von den Bäumen. Es bleibt jetzt nicht wirklich viel Denkenswertes zurück über die Saison. Nichtsdestotrotz, auch er hat am Ende noch Nico Hülkenberg und Isaac Kacza überholt, 10. in der Fahrerweltmeisterschaft. Ja, hast du da noch Gedanken zu Fernando und seinem Rennwochenende, die du mit uns teilen magst?
Ja, also wenn einer es versucht hätte, in die Weltmeisterschaft einzugreifen, dann wäre das Fernando Alonso gewesen. Der wollte am Anfang des Rennens nach vorne, glaube ich, um da ein bisschen was mitzuspielen, weil das hätte ihm Spaß gemacht. Er hätte diebische Freude dran gehabt, da nochmal so ein bisschen reinzufunken und den Druck zu erhöhen, weil wenn er solche, also er war ja wirklich der Gagmeister des Wochenendes, ne? Sei es, dass seit 19 Jahren nur unverdiente Weltmeister werden, dass nicht der beste Fahrer Weltmeister wird, weil er war ja der letzte beste Fahrer, der Weltmeister wurde, bis hin zu, dass er beim Start genug Zeit und Leinwände hat, um sich das alles anzugucken. Ich glaube, so war es dann doch nicht, weil er doch mit sich selbst beschäftigt war und gerne nach vorne wollte. Bis hin, was hat er gestern nochmal gemacht? Hat er nochmal gesagt? Ah, da war noch ein Spruch, den er gebracht hat, der sehr gut war. Mit dem haben wir doch den Stream dann auch beendet. Ach, mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall war da nochmal so ein kecker Spruch dabei. Und der hat Spaß, vor allem mit Kevin Herrmann hat das wunderbar herausgestellt, der hat eine solche Intelligenz im Cockpit, Sachen zu beobachten, Leute in DRS-Fenster zu holen, die ihm helfen können, wie Esteban Ocon, dann wirklich auch die Übersicht zu haben, wer auf welchem Reifen ist, was und wie er das alles lösen kann. Das ist schon krass und das spricht für die Qualität von Fernando Alonso und das spricht auch dafür, dass der Mann immer noch gefährlich genug ist mit seinen 44 Lenzen, wenn Adrian Newey, wenn Aston Martin ihm ein Auto hinstellen kann, 2026 und die Jahre drauf, mit dem er wirklich nochmal vorne mitfahren kann, dann wird er das tun, weil ich glaube wirklich, dass Max Verstappen und Fernando Alonso, also Max Verstappen steht für mich auch über Fernando Alonso insgesamt, aber wenn man das jetzt einfach mal nur von auch dieser Intelligenz, von diesem Racing ist alles Faktor nimmt, ist Fernando Alonso schon auch verdammt nah dran, ne? An dieser Liga. Und ja, trotzdem bleiben aktuell nur 2 Weltmeistertitel. Ne? Vielleicht kommt der dritte ja doch noch dazu, aber nächster Sieg wäre ja erstmal schön für ihn. Trotzdem das Wochenende und dieses Rennen am Sonntag dann nochmal, ja auch den Willen zu haben, alles reinzuhauen, nochmal alles zu geben, das musst du erstmal aufbringen nach so einer Saison. Das ist ja auch nicht einfach gewesen für ihn. Aber Aston Martin, mit Sicherheit eines der spannendsten Teams für 2026. Wie klappt es mit Honda? Wie klappt es zwischen ihm und Honda? Wird man relativ schnell vielleicht sogar irgendwie ganz öffentlich versuchen, diesen Elefanten im Raum mal so ein bisschen rauszudrücken, ja, also, oder schreckt man alles tot und sagt, das mit McLaren ist damals nie passiert und GP2 Engine ist nie passiert und die ganzen Scharmützel, die er gegenüber Honda da losgelassen hat, sind nie passiert. Das kann natürlich auch sein, dass man einfach sagt, ne, Wasser unter der Brücke und so und wir konzentrieren uns auf Gegenwart und Zukunft. Ja, das Gleiche, was ich bei Max Verstappen gesagt habe. Mit Fernando Alonso ist zu rechnen. Ich finde es verrückt, ich finde es krass, ich finde es geil irgendwie. Und ja, wenn du daneben dann Lance Stroll siehst, denkst du, was möglich wäre, wenn noch ein zweiter Fahrer mit demselben Hunger wie Max Verstappen da sitzen würde, Fernando Alonso da sitzen würde bei Aston Martin. Vielleicht ist das ja Max Verstappen irgendwann. Vielleicht ist das ja auch Charles Leclerc irgendwann. Vielleicht ist das auch George Russell irgendwann. Also genau diese drei Fahrer, die ich auf den ersten drei Plätzen in der Formel 1 sehe, in der modernen Formel 1. Das wäre natürlich auch eine spannende Geschichte dann für die Zukunft, ne? Wenn Alonso vielleicht doch nochmal mit einem dieser Fahrer fahren würde.
Ja, und vor allen Dingen, er hat jetzt nächstes Jahr die Möglichkeit, Lance Stroll vielleicht ein bisschen besser zu motivieren, denn der nächste Gewinner und letzte Gewinner dieses Stakes hat ihm ja ein sehr schönes Utensil zukommen lassen zu Weihnachten, nämlich einen schönen Gehstock. Die Rede ist von Nico Hülkenberg und mit diesem Gehstock kann Fernando vielleicht so in die andere Garage rüberpieksen und ihn so ein bisschen anstacheln, dass Lance Stroll vielleicht doch mal den ein oder anderen Zehntel noch aus dem Aston Martin holt. Ja, Nico Hülkenberg, der die größte Aufholjagd des Wochenendes, das, was Max Verstappen über die Saison gemacht hat, hat Nico Hülkenberg im ganz Kleinen in Abu Dhabi gemacht, von Platz 18 auf Platz 9, nochmal die letzten Punkte für Sauber, denn was man bei all dem, was wir gerade besprechen, nicht vergessen darf, es ist auch ein Rennen der Abschiede gewesen und eins ist unter anderem der endgültige Abschied vom Team Sauber, das Team, was von Peter Sauber 1993 in der Formel 1 an den Start gebracht wurde. Diese Ära ist vorbei, wurde nochmal, finde ich, schön belohnt, hat mich auch gefreut für Sauber-Team, auch für Nico Hülkenberg, der hat hinterher auch ein sehr schelmisches Interview bei den Kollegen von Servus TV gegeben, hat die Saison insgesamt zusammengefasst in einem Wort, nämlich Sauber. Hat aber auch gesagt, er hat schöne Spitzen gehabt, hat dann natürlich nochmal auf Silverstone, Monza verwiesen. Auch gesagt, dass es Sachen gab, die er hat liegen lassen, die auch wehtun. Aber insgesamt hat er schon den Glauben, dass da was zusammengewachsen ist und dass sich dieses Team weiterentwickelt hat. Und das ist wichtig, denn man geht auf etwas Großes zu. Ab dem, ich glaube, offiziell ist es dann ab 1.1., ne, wird dieses Team dann eben das Audi-Team sein. Und dann werden noch mal ein paar andere Strahler von der Decke hängen, die dieses Team beleuchten. Denn dann ist man ein Werksteam. Man ist sowieso das neue Team, auf das alle schauen werden. Und dafür war es ein super Übergang. Ja, auch, glaube ich, ein versöhnlicher Abschluss, eine versöhnliche Saison. Auch mit dieser Story, dass Nico Hülkenberg eben dieses Podium geholt hat. Wir standen ja in Oberhausen auch vor diesem Pokal. Passt, oder? Auch nochmal zum Abschluss.
Und ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss. Ein schöner Abschluss für alle Seiten gewesen, ne? Dass du diesen Punkt hast. Einerseits ist es so dieser Abgesang von Sauber in der Formel 1, der ja schon sehr traurig ist, muss man sagen. Und das haben wir auch in dem Feedback an diesem Wochenende in den Livestreams gemerkt, der mit vielen was macht, weil sie auch mit Sauber groß geworden sind, weil Sauber eine sehr große Sympathie hat. Und auf der anderen Seite auch für Nico Hülkenberg, weil ich muss sagen, ich habe dem das so nicht zugetraut. Ne? Sowieso war es jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte, dass der sich ein Podium schnappt diese Saison. Aber dass er gegen Bortoleto nochmal so dieses Feuer bekommt für sich selber. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist für diesen Start bei Audi wirklich. Also, dass da einer ist, der ihm Druck macht, dass da einer ist, der ihn fordert, den er auch fordern kann, das motiviert natürlich. Du bist ja jetzt nicht irgendwie mit jemandem dahergelaufenen da drin, dass du denkst, ja, okay, den schlage ich locker weg, weil das hält dich vielleicht gar nicht mal so motiviert. Und das lässt dich schon fast lethargisch werden irgendwann. Und jetzt geht es eben in diese Audi-Ära und ich bin extrem gespannt auf dieses Projekt. Ich bin extrem gespannt darauf, ob es am Ende Geschichten aus dem Paulanergarten werden, ne? Ist ja jetzt neuer Sponsor geworden heute, oder ob es die ganz große Erfolgsgeschichte wird, die Nico Hülkenberg mitschreibt. Also ja, ich glaube, Nico Hülkenberg hat viele, inklusive mir, Lügen gestraft in diesem Jahr, dass er das doch noch auf diesem Niveau so kann. Und dieses Finish jetzt hinten raus, auch mit ein bisschen Glück dabei, durch die ganzen Strafen wegen des Hin- und Herfahrens und hat aber trotzdem Gabriel Bortoleto noch überholt. Ja, das gehört dann dazu. Das gehört dann einfach dazu und hat er sich auch verdient, weil Glück muss man sich erarbeiten. Das ist wahrscheinlich einfach einer der wertvollsten Fakten, die man Nico Hülkenberg damit anschreiben kann, denn er arbeitet hart. Er arbeitet hart für das Team, für das Projekt, für den Erfolg. Und deswegen, ich finde, es ist versöhnlich für Sauber, es ist versöhnlich für ihn, es ist schön, dass wir Sauber nochmal in den Punkteplätzen hatten und ich hoffe, dass das Audi-Team dieses Erbe wirklich mit Würde annimmt und bin sehr auf die Entwicklung der nächsten Jahre gespannt.
Ja, an dieser Stelle müssen wir es dann auch nochmal sagen, wirklich goodbye Sauber, ein Team, was natürlich nie die großen Erfolge gefeiert hat, immer eher im Mittelfeld oder zeitweise auch leider sehr weit hinten zu Hause war, aber ich glaube, Formel 1 Geschichte geschrieben hat, einfach durch diese Energie, die da war, das auch aus der Schweiz eben zu operieren in einer Sportart, die ja eher dann doch britisch dominiert ist und fand ich toll. Das Lebenswerk von Peter Sauber, ich durfte ihn ja auch einmal erleben, ich glaube, es war ein Formel-1.de Stammtisch, wo er da war. Ne? Ein toller Mensch, ein Lebenswerk. Ich fand es auch sehr schön, dass er noch eingeladen war und auch da war. Cover, dieses Video, wo er da mit dem Feuerwerk im Hintergrund steht, das war schon schön. Also da geht eine große Ära zu Ende in der Formel 1 und was jetzt zumindest auch zu Ende geht, Kevin, ist unser erster Take. Die Gewinner sind abgeschlossen. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da für euch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das letzte Rennen der Saison 2025 liegt hinter uns. Die Gewinner sind gekrönt, noch nicht ganz, denn eine Sache, eine große Entscheidung steht noch an für die Hörerinnen und Hörer von Starting Grid, nämlich Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski sind sich bei einem Fahrer nicht einig und ihr müsst für uns entscheiden, ist er ein Gewinner, ist er ein Verlierer? Die Rede ist von Oscar Piastri. Ich hatte ihn vorab auf die Verliererliste gesetzt, weil das war auch sehr komisch, das hat mich auch total ergriffen, muss ich dazu sagen, Kevin. Tatsächlich dieser Moment auch, als die Familie von Lando Norris ihn da nochmal umarmt hat, da habe ich mir so überlegt, boah, also dem Piastri, dem muss es doch eigentlich gerade echt beschissen gehen, denn der hat diese Weltmeisterschaft auch aus der Hand gleiten lassen. Das sind dann ja auch Emotionen, die, wenn du aus diesem Cockpit kommst und du siehst, wie dein Teamkollege feiert, die dich ja auch irgendwo verletzen und traurig machen und eben auch mit diesen Umständen, dass keiner weiß, ob er diese Chance jemals nochmal bekommen würde. Zac Brown hat ihm da ja sehr übereifrig ins Cockpit gefunkt, dass er der nächste Weltmeister ist und alles gut und wir lieben dich, diese ganzen Umstände und auch, dass er sich nochmal mit diesem Überholmanöver an Norris nochmal und auch dieser Funkspruch, als er sagte, was muss ich hier noch tun, um zu gewinnen, und tut mir leid, wir alle am Fernseher wussten, Oscar, eigentlich nichts, das Ding ist durch, und deswegen war er für mich emotional gesehen tatsächlich ein Verlierer, und diese ganze Geschichte, dieser Abstieg vom Langzeitführenden der WM hin zum Drittplatzierten, das muss man ja auch so sehen, er hat jetzt auch nicht den Vize-Weltmeistertitel geholt, auch wenn er sich für den nichts kaufen kann. Aber Kevin, mich würde sehr interessieren, deshalb habe ich dich auch vorher gar nicht großartig im Off, wie man so schön sagt, dazu befragt, sondern würde jetzt gerne on-air hier von dir hören, was hat dich bewogen, Piastri vielleicht doch eher in die Gewinner einzusortieren?
Weil er der perfekte Teamplayer für McLaren an diesem Wochenende war. Ich finde, wenn man darüber redet, dass man mit Würde gewinnen kann, kann man auch mit Würde verlieren. Und klar, es ist einfach zu sagen, Oscar Piastri war ein Verlierer an diesem Wochenende, weil er alles verloren hat. Aber das hat er ja schon vorher. Wenn wir jetzt nur isoliert das Wochenende betrachten, ist er für mich ein absoluter Gewinner. Weil er wusste von Anfang an, sagen wir mal zumindest bis zu dem Moment, als er mit ihm gesprochen hat, was seine Aufgabe sein wird, nämlich Lando Norris zum Weltmeister zu machen. Und wie ich finde, hat er das mit Bravour und mit Anstand und mit Würde und mit, ich will sogar sagen, Edelmut geschafft. Es gab dieses Dreierinterview vor dem Start, nach der Fahrerparade, wo er schon so stand und du gesehen hast, auch bei der Frage, ist das alles besprochen worden? Es ist alles besprochen worden. Also man hat ihn auf den harten Reifen losgeschickt, er sollte Druck auf Max Verstappen ausüben, um natürlich zu verhindern, dass Max Verstappen das Feld einbremsen kann. Dieses Duell in Kurve 9 mit Lando Norris, das war für mich auch 100% genauso abgesprochen, dass ein Platz gesucht wird, wo es relativ easy möglich ist, diesen Swap zu vollziehen und dann halt Vollgas, Vollpin. Ich glaube, sie waren ein bisschen überrascht, wie sehr der gelbe Reifen abgebaut hat, wie schnell auch das Graining kam auf dem Hinterreifen. Ich glaube schon, dass sie es gerne gehabt hätten, dass Oscar Piastri das Rennen gewonnen hätte, weil man ihm das schon schenken wollte, ein Stück weit, weil es war ja allen klar, was Lando Norris erreichen muss. Also Oscar Piastri hatte, und da gab es auch in der Starting the Telegram-Gruppe große Diskussionen, also die ich auch geführt habe mit Leuten, die da nicht meiner Meinung waren. Für mich war von Anfang an klar, dass Oscar Piastri keine Chance haben wird an dem Tag, und zwar seitens des Teams wirklich die Weltmeisterschaft anzugreifen. Na klar, was wäre passiert, wenn er Zweiter gewesen wäre? Ich weiß gar nicht, ob da wäre Max Verstappen ja bei dem Sieg trotzdem Weltmeister geworden. Ne? Oder? Ja, also wenn es so geblieben wäre und Norris wäre ausgeschieden, dann wäre er auch nicht Weltmeister geworden und er hatte keine Pace dafür, den Red Bull einzuholen. Das funktionierte einfach nicht. Also das war auch schon absehbar in den Longruns, dass Max Verstappen einfach zu schnell sein wird für Oscar Piastri. Natürlich, wenn dann Max Verstappen auch was passiert wäre, dann wäre natürlich alles gut gewesen. Weil dann hätte Oscar Piastri das vermutlich nach Hause gefahren. Also das wäre die einzige Chance gewesen dahinter. Aber ansonsten, das war von Minute 1 bis Minute 90, oder wie lange das Rennen gedauert hat, genau so nach Plan ist es gekommen, wie es kommen sollte. Und alle wussten das. Und das musst du in dem Alter nach der Saison erstmal machen. Dich hinzusetzen und das durchzuziehen. Und das spricht absolut für Oscar Piastri. Und deswegen ist er für mich ein totaler Gewinner des Wochenendes. Und ich hoffe für ihn, weil er das auch eingefordert hat in der Pressekonferenz. Und das ist das, was ich meinte. Er muss öffentlich den Druck auf McLaren aufrechterhalten, dass genau diese Situation, wenn sie irgendwann nochmal kommt und in seine Richtung schwenkt, dass er die dann auch bekommt. Weil am Funk war es ja nicht nötig, weil es gab keinen Funkspruch. Er hätte jetzt niemanden vorbeilassen müssen. Und selbst wenn es so passiert wäre, er hätte ihn vorbeigelassen. Er hätte sogar zwei Autos vorbeigelassen, weil er einfach auch kein Arschloch ist. Ja, Oscar Piastri ist ein gerader Typ und hat alles richtig gemacht. Auch im Nachhinein zu sagen, ich erwarte weiter Fairness vom Team, ich erwarte weiter Gleichberechtigung. Wir können immer darüber diskutieren, ob es überhaupt eine Gleichberechtigung bei McLaren gibt. Ja, ich finde, da kann man drüber diskutieren und zumindest sollte man offen dafür sein, die Diskussion zu führen. Aber für den Moment ist es so, dass Oscar Piastri sich in den Dienst des Teams gestellt hat. Zac Brown, Andrea Stella haben ihn über den grünen Klee gelobt. Natürlich, wie es auch noch sein sollte, zukünftiger Weltmeister. Andrea Stella sagt sogar mehrfacher Weltmeister. Es ist ein bisschen dick aufgetragen von McLaren. Und das ist halt das, wo ich mir als Oscar Piastri auch meine Gedanken machen würde, ob das über 2026 hinaus noch der richtige Ort ist, um Rennen zu fahren. Und ich bleibe dabei. Ich glaube, dass die Option mit Red Bull hätte da sein können. Das Problem ist, dass es einfach Klauseln in Verträgen gibt, dass es Ablöse zu zahlen gäbe, dass es Alternativen braucht von McLaren auch, die es nicht möglich gemacht haben, diesen Wechsel für 2026 zu machen. Weil warum sollte man sich bei Red Bull bis Katar Zeit lassen, die Fahrer bekannt zu geben? Man hätte das ja schon lange machen können. Dieses ganze Gewäsch von wegen, man will sich auf die WM konzentrieren. Mit wem denn? Also ist ja nur Max Verstappen da gewesen. Ich meine, Yuki Tsunoda hat es ja nicht mal hinbekommen, Lando Norris vernünftig hinter sich zu halten. Ich für meinen Teil glaube, dass man schon versucht hat, das hinzubekommen. Ich habe auch diese Idee an Leute herangetragen, die sehr viel näher, und zwar sehr, sehr viel näher an der Sache dran sind als wir alle. Und habe interessante Antworten bekommen auf diese Frage, auf diese Theorie, die mich bestätigen, dass zumindest drüber nachgedacht wurde, wenn nicht sogar gesprochen wurde, aber es einfach nicht zustande gekommen ist. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Ob ihr das glaubt oder nicht, ich glaube, dass Oscar Piastris Chancen, woanders zu fahren, da gewesen wären. Aber es gibt einfach Sachen, die dann nicht zustande gekommen sind. Aber er wird sich trotzdem über 2026 hinaus Gedanken machen müssen, weil man hat auch schon gehört, okay, ich weiß nicht, ob er das 100% glaubt, dass es keine Benachteiligung gibt, wenn es nochmal in die Situation kommt. Aber es ist gut, dass er diesen Druck aufgebaut hat. Und deswegen hat er sich überhaupt nichts vorzuwerfen. Ich finde das toll, wie er es gemacht hat. Und er verdient genau den gleichen Respekt für die Saison, wie sie Lando Norris verdient oder wie ihn Lando Norris verdient. Wenn nicht sogar noch ein Stück mehr hinten raus, weil er in einem wirklich schweren Moment für ihn selber. Und man hat es ihm angesehen, dass es ihm sehr weh getan hat alles. Das Podium war pure Qual für ihn. Das Teamfoto war pure Qual für ihn. Die Umarmung von Zac Brown war pure Qual für ihn. Dieser Boxenfunk von Zac Brown. Selbst die Umarmung von Lando Norris' Mutter, hatte ich das Gefühl, war eine pure Qual für ihn. Also gar nicht mal böse gegen Landos Mutter, sondern einfach, es war einfach too much in der Situation. Ich glaube auch, dass McLaren, vor allem Zac Brown, also dieses über den Renningenieur von ihm in seiner Verabschiedung drüber zu blöken und im Hintergrund hörst du noch alle schreien und alles ist so ein bisschen, es ist einfach zu viel. Es war einfach zu viel und ich glaube, dass Zac Brown es zu offensichtlich macht, dass er einen Favoriten hat. Wirklich, er macht es viel zu offensichtlich, dass er einen Favoriten hat. Andrea Stella, da bleibe ich bei, ihm kaufe ich ab, dass er relativ neutral ist, wenn nicht sogar ganz neutral. Er möchte einfach nur den größten Erfolg fürs Team. Er möchte es beiden am liebsten ermöglichen. Das glaube ich. Ihm kaufe ich es ab. Zac Brown kaufe ich es nicht ab. Und ich glaube, da ist Oscar Piastri auch schon. Und deswegen, er ist sich treu geblieben, Oscar Piastri. Er hat alles richtig gemacht. Und für mich ist er ein Gewinner. Und wir geben das gerne an euch. Wir geben das an euch bei Spotify, Umfrage. Bitte mal abstimmen. Ist Oscar Piastri für euch in Abu Dhabi ein Gewinner oder ein Verlierer gewesen? Und ja, lasst uns gerne auch weiteres Feedback zukommen. Ne? Lasst uns gerne weiteres Feedback zukommen zu all dem, was euch beschäftigt rund um die McLaren-Saison, um die von Oscar Piastri. Es ist eine beeindruckende Saison gewesen, auch von ihm. Und ich hoffe, er erholt sich davon. Ich hoffe, er kann jetzt abschalten und kommt nächstes Jahr frisch zurück und greift nochmal an.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das auch seht. Wer aber definitiv für mich ein Verlierer war, Kevin, ist eben das Team McLaren. Sportlich natürlich, man ist Konstrukteursweltmeister geworden, man ist Fahrerweltmeister geworden. Was aber die reinen Fakten schon belegen, man wird so früh Konstrukteursweltmeister und am Ende wird der Fahrerweltmeister mit 2 Punkten Vorsprung Weltmeister und der Teamkollege nur Dritter, nachdem man ja eigentlich schon allen enteilt war. Auch diese, wir haben ja es auch jetzt schon besprochen, dieser Überschwang von Zac Brown, auch am Funk von Oscar Piastri, den ich wirklich zum Fremdschämen teilweise fand. Und was mich eben am meisten stört, gerade jetzt, nachdem ich selber drüber nachgedacht habe und mich auch im Verlauf der Saison selber eben dabei erwischt habe, diesen Schatten, den man auch irgendwo Lando Norris auferlegt hat, weil Aldi und wir hatten das, wie gesagt, im Watch Together, wo auch gesagt wurde, ja, Lando Norris, dass da eben das nicht da war, dass man sich für ihn freut und sagt, ja, aber das war, weil das war und das war. Und ich am Ende gesagt habe, für mich auch und auch zu den Leuten, wie man es dann am Ende nimmt, ich bin jetzt nicht die Weisheit in Person, aber wie ich es doch sehe, also wie gesagt, wenn man sich mal drüber im Klaren wird, warum man Lando Norris vielleicht diese Weltmeisterschaft nicht gegönnt hat, kommt man am Ende immer auf den Nenner McLaren. Denn Lando Norris hat nichts falsch gemacht, sich eigentlich nichts vorzuwerfen und auch, wenn es eben in seine Richtung gelaufen ist, wo es ja zumindest Argumente für gibt, muss man trotzdem sagen, was hat er denn falsch gemacht, außer es eben dann anzunehmen und selbst das hat er ja nicht mal irgendwie eingefordert oder so, er hat es angenommen und das ist das, was jeder Rennfahrer macht für den Erfolg und viele Rennfahrer, die weitaus verdienter Weltmeister wurden in der Ansicht der Fans, haben viel, viel mehr gemacht und eingefordert, als Lando Norris es gemacht hat und von daher, Kevin, für mich McLaren nicht nur Verlierer in Abu Dhabi, weil es eben da am Ende, wenn man dieses nackte Ergebnis sieht, der WM nach diesem Rennen, was eigentlich viel, viel besser hätte sein müssen, wenn man diesen Überschwang Oscar Piastri gegenüber sieht, den man wirklich in eine Situation gebracht hat, wo ich dachte, eigentlich müsste der sogar auch noch weinen, neben Lando Norris, weil einfach, ne, weißt du, wie ich es meine, weil ihm jetzt dann klar war, es ist vorbei. Ich habe es nicht geschafft. Es ist mir durch die Hände geglitten, weil so viele Einflüsse von außen kamen. Und dann musst du dir am Funk noch erzählen lassen, du bist ja, mach dir keine Sorgen, du bist 10-mal Weltmeister. Die Sterne sind am Himmel, damit du sie pflücken kannst und. Wie hast du es auch wahrgenommen? Und glaubst du, dass McLaren auch bei den Fans, weil das fällt er immer wieder auf, auch wenn ich jetzt hier in Deutschland Formel-1-Fans begegne, McLaren-Merchandise, Papaya Orange ist überall allgegenwärtig. Glaubst du, dass das ein nachhaltiger Image-Schaden auch sein könnte bei den Fans? Oder denkst du, dass man da auch relativ schnell wieder drüber hinwegkommt und nächstes Jahr vielleicht schon wieder alle mit Hurra Papaya in die Saison starten?
Boah, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie es nächstes Jahr so reingeht. Es hängt ein bisschen davon ab, ob sie dieselbe Dominanz haben oder nicht. Weil ich glaube, wenn das nochmal ein Jahr so geht, dann werden ganz viele Leute sehr schnell gelangweilt davon sein. Und dann wird man auch noch mehr merken, okay, gibt es wirklich keine Favoritenbildung bei McLaren? Ist das wirklich so, dass beide die gleiche Chance haben? Ist das wirklich so, dass beide immer gleich behandelt werden? Ist das wirklich so, dass Zac Brown keinen Liebling hat? Was ja viele glauben, dass es nicht so sei. Aber ich finde, der ist einfach zu offensichtlich, ja. Und ich gehe mit dahingehend, dass McLaren ein Verlierer ist, auch an diesem Wochenende, weil sie es nicht geschafft haben, Piastri und Norris auf die Plätze 1 und 2 zu bringen in der Fahrer-WM. Weil das ist ja eigentlich auch ein Faktor, ne? Ich meine, man hätte jetzt feiern können, dass man Konstrukteursweltmeister ist, dass der eine Weltmeister ist und der andere auf Platz 2 ist, dass du quasi die komplette Saison dominiert hast. Aber du hast 104 Punkte auf Max Verstappen verspielt, der jetzt auch noch Zweiter in der Fahrerwertung geworden ist. In einem de facto Ein-Mann-Team. Ja. Also diese Saison von McLaren und diese Art und Weise, wie sie ihre Papaya Rules oder wie man immer sie auch nennen möchte, Racing Guidelines, Principles, wie auch immer, analysieren wird. Ich bleibe dabei, das muss man wissenschaftlich bewerten. Das muss man erforschen, weil diese Saison ist auf alle Weisen eine verrückte Saison gewesen, vor allem bei McLaren. Ich finde aber schon, dass die Kritik am Team extrem laut geworden ist. Und da geht es gar nicht mal unbedingt darum, wie diese Regeln jetzt umgesetzt worden sind oder nicht, sondern die Außendarstellung, die PR, die, also auch das, was Zac Brown wochenlang proklamiert hat, lieber verlieren wir die Weltmeisterschaft, als einen der beiden Fahrer einzubremsen. Ja. Das hat sich ja dann geändert. Also da hat man ja dann auch die Kehrtwende gemacht und gesagt, ja, das mit der Teamorder, das machen wir dann doch, wenn wir doch einen verlieren sollten, weil ich weiß, es gibt Leute, die sind der Meinung, dass Oscar Piastri nicht eingebremst wurde am Sonntag. Er wurde auch nicht eingebremst am Sonntag, aber eine faire Chance bekommen auf die Weltmeisterschaft hat er nun mal auch nicht, weil es gab ja de facto keine. Ja, weil es rechnerisch einfach so viele Parameter hätte stimmen müssen, damit er überhaupt Weltmeister werden könnte. Und das war fast nicht möglich einzuhalten. Und demnach war das schon ein Einbremsen per se, was da passiert ist, weil er musste halt Lando covern und er musste Lando decken und er musste das alles so hinbekommen, dass es auch funktioniert. Und es hat ja funktioniert. Am Ende hat das Team natürlich gewonnen. Ja, aber ich finde, im Gesamtjahr gesehen, glaube ich, dass insbesondere Zac Brown, und vielleicht ist er sogar noch der, wenn man jetzt McLaren als Team verlieren lässt, ist das natürlich auch, ich weiß, das ist kontrovers. Ja, es ist kontrovers und es polarisiert vielleicht auch ein bisschen. Und der ein oder andere von euch wird jetzt denken, was reden die für einen Scheiß und so. Und ist ja auch okay, ist fair. Aber ich finde, Zac Brown ist eigentlich auch ein Verlierer. Weil Zac Brown sein Pokerface komplett verloren hat am Wochenende. Und das ist halt was, das gerade als CEO, es ist das unglaublich schwer. Und ich finde schon, dass er eine exponierte Verantwortung hat als CEO, seine eigenen Prinzipien auch nach außen konsequent zu leben. Ne? Und das finde ich, da ist er schon abgewichen von am Wochenende. Und das ist was, das könnte ihm irgendwann auch nochmal auf den Füßen landen. Ich finde schon, dass er seine Integrität verloren hat an diesem Wochenende. Und wird Leute geben, die merken sich das. Und es wird Leute geben, die wichtig für ihn sind, die sich das merken werden. Und das wird sich insbesondere Oscar Piastri merken, weil den wird er vielleicht nochmal brauchen irgendwann. Und die Frage ist aber, wenn er 2026 weiß, irgendwann 2027 fahre ich woanders, dreht sich der Wind dann vielleicht ein bisschen. Ne? Und das sind dann auch Folgen dessen, dass er, ich will nicht sagen, Oscar Piastri ein Stück weit verraten hat, aber auf jeden Fall ist das alles nicht so happy-go-lucky, wie man das versucht, nach außen zu proklamieren. Und da hatten wir auch am Freitag eine eifrige Diskussion in der Telegram-Gruppe, Starting Grid Fans, wo es genau um diese Äußerungen ging und wo es genau um diese Rolle rückwärts ging, die er gemacht hat in Sachen Team Order. Wo ich halt finde, dass ein CEO eines großen Unternehmens sehr viel mehr Verantwortung für das Gesagte hat, als es andere im Unternehmen haben. Und dass sein Wort durch dieses erhöhte Gewicht, das er hat, schon eins ist, was nicht von der Hand zu weisen extrem wichtig ist. Und die Integrität da zu wahren, das ist schon, es ist schwer, vor allem wenn dein Boy sozusagen die Weltmeisterschaft holt. Ne? Ich meine, man kann ja auch auf der anderen Seite sagen, Oscar Piastri ist der Zugezogene, ist der Stiefsohn und der Erstgeborene sozusagen, der holt jetzt den Titel. Und natürlich, kann man da auch Sympathie für aufbringen, dass man die McLaren-Geschichte mit Lando Norris erzählt, die du ja auch wunderbar nacherzählt hast. Und Oscar Piastri muss sich halt irgendwie ein bisschen fügen, ja, und kriegt sein Zimmer auf dem Dachboden dann wieder. Also das ist halt, es ist eine sehr interessante Situation. Also über die jetzt vielleicht noch gar nicht so final zu urteilen ist, wie man das vielleicht manchmal macht und wir das ja auch tun, also das nehme ich mir auch an. Aber es ist auf jeden Fall was, was man beobachten sollte und wo man nicht vorschnell sagen sollte, all das, was wir so erzählen, was ich so erzähle, ist totaler Humbug. Weil das saugt man sich ja nicht aus den Fingern. Und das ist ja auch nichts, was nicht viel mehr Leute sehen, als jetzt nur irgendein verstrahlter Scheuren oder sowas. Sondern das ist da schon, da gibt es einige, die das so sehen. Und das wird halt auch erstmal dann final zu beurteilen sein, wenn McLaren diesen Erfolg weiterhin haben wird. Weil wenn das eine Eintagsfliege war und nächstes Jahr sind die nichts mehr und da sind andere, die um die WM fahren, dann redet eh keiner mehr darüber. Aber sollte das wieder so sein, dann ist das natürlich eine Probe, die da auf das Team zukommt. Und dann bin ich gespannt, ob sie dann auch sagen, Lando, jetzt bist du dran, dich in diese Rolle zu fügen. Und da bin ich ehrlich, habe ich Stand jetzt schon meine Zweifel dran, dass das so sein wird. Weil jetzt ist er einmal Weltmeister geworden, einmal ist kein Mal. Also schon irgendwo einmal ist einmal, aber schöner wäre zweimal. Von daher, let's wait and see.
Ja, definitiv. Mich beschleicht übrigens das Gefühl, Kevin, dass unser Jahresrückblick eine sehr, sehr lange Ausgabe wird. Denn wir haben mit McLaren, Red Bull, Ferrari, wir haben so viel zu besprechen. Also das wird Wahnsinn. Freut euch drauf, das wird der Hammer. Wir werden alles noch mal Revue passieren lassen. Ja, eine Sache haben wir noch auf unserem Verliererzettel. Ich habe es jetzt mal zusammengefasst, weil das eine nur durch den anderen entstehen konnte. Erstmal Yuki Tsunoda. Er hat zwar in der Qualifikation das gemacht, was er sollte, hat Max Verstappen Windschatten gegeben, hat es in Q3 geschafft. Das war vielleicht auch nicht erstmal nicht zwingend abzusehen. Er hat es geschafft. Und dann kommen wir, da muss ich nochmal einen Punkt von eben aufgreifen. Du hast vorhin bei Oscar Piastri das Wort Edelmut angesprochen. Bei Yuki Tsunoda war es dann der Übermut. Denn als er angefunkt wurde, dass Lando Norris von hinten auf ihn zukommt, hat er im Kimi Räikkönen-Style gesagt, leave me alone, I know what I'm doing. Und was darauf folgte, war ich kann es gar nicht beschreiben, ein wildes, fast verzweifeltes Manöver auf der Geraden, wo er erst rechts und links hin und her zackt und dann, du schüttelst, ich bin sehr gespannt, Kevin, auf was jetzt folgt. Für mich zumindest ein Manöver, wo ich sage, generell, dass er es einfach auf diese Gerade ankommen lässt, das hat mich sehr verwundert, weil sich einfach, ich weiß nicht, ob er es nicht mehr geschafft hätte, ob er vielleicht noch ein bisschen was mit Energie hätte rauskitzeln können, aber dass er Lando Norris genau dann auffahren lässt, als es eben auf diese geraden Sektion geht, fand ich schon, und es sah am Ende einfach mega unglücklich aus. Und daraus resultierend hat er ja am Ende eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Es gab ja drei Vergehen, da sind wir wieder bei meinem Melkschemel mit den drei Beinen, drei Vergehen, die von den Stewards untersucht wurden. Einmal war es das Raving on the straight, dann war es forcing another car off track, also Yuki Tsunoda drückt Lando Norris raus und dann aber auch Lando Norris under investigation, weil er eben abseits der Strecke dann Yuki Tsunoda überholt hat. Und das führt mich zum nächsten Punkt, denn Kevin, den Punkt hast du mir mitgegeben und ich bin richtig gespannt, was jetzt kommt, nämlich das Verlierer des Wochenendes in Abu Dhabi, die Stewards, und the stage is yours.
Jetzt kommt der Moment, wo ihr eure Kommentare ablassen könnt. Weil jetzt gehen wir mal in eine Richtung, die einigen nicht gefallen wird. Okay, also erstmal. Jetzt fangen wir mal zurückspulen. Yuki Tsunodas Aufgabe war ja, Lando Norris einzubremsen. Ne? Und Yuki Tsunodas Aufgabe war ja auch klar, dass man dann so den Abstand auch von Charles Leclerc ein bisschen reduziert und so. Abu Dhabi 2021. Safety-Car-Phase endet. Letzte Runde startet. Kurve 5, Max Verstappen überholt Lewis Hamilton. Lange Gerade vor Kurve 9. Max Verstappen fährt einmal zur Seite, fährt zweimal zur Seite, fährt dreimal zur Seite. Weaving. Lewis Hamilton hat kein DRS. Gab keine Strafe. Notabene. Wenn wir uns die Szene von Lando Norris und Yuki Tsunoda nochmal angucken. Und ich habe heute ein tolles Video weitergeleitet bekommen, was mir da nochmal mehr Recht gegeben hat, dass die Stewards nicht konstant gehandelt haben, war von Lower Lap Times, ein Podcast. Driver Coach Martin Villari hat die Szene nochmal so ein bisschen aufgearbeitet. Und wenn man die Onboard von Lando Norris sich anguckt und das Weaving, das ist Weaving. Also klar, das ist total Weaving, was Yuki Tsunoda gemacht hat. Windschatten brechen, er hat ja noch DRS, Lando Norris, das kommt ja dann auch noch ein bisschen erschwerend hinzu, dann den Windschatten auch zu brechen. Und dann hat Lando Norris beim dritten Weaving eine Entscheidung zu treffen. Und zwar die, wo ich hingehe. Wir erinnern uns, in Kurve 9 wurde Lando Norris ja auch überholt. Von seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Nicht über die Innenseite, sondern über die Außenseite. Lando Norris hatte einen immensen Geschwindigkeitsüberschuss. Lando Norris hatte frischere Reifen. Der hätte locker sich rechts einordnen können, hätte sich für die Außenseite entscheiden können und außen überholen können. Hat er nicht gemacht. Er hat sich für die Innenseite committed. Zu welchem Zeitpunkt geht Lando Norris neben die Strecke? Er ist nicht alongside Yuki Tsunoda. Er ist nicht mal halb alongside Yuki Tsunoda. Er entscheidet sich einfach, links innen zu überholen. Neben der Strecke. So. Ich finde, dieses Manöver von Yuki Tsunoda wird jetzt auch aufgeblasen, so nach dem Motto, es war ein Mordversuch oder sowas. Also Sergio Perez hat 2021 wesentlich unsportlicher gegen Lewis Hamilton verteidigt, hat ihm 8 Sekunden gekostet, als es hier Yuki Tsunoda gemacht hat. Yuki Tsunoda hat es vielleicht ein bisschen plump, ein bisschen verzweifelt gemacht, aber Lando Norris hatte genug Möglichkeiten, sich für die Außenseite zu entscheiden. Dass es Weaving ist, ist gar keine Frage. Ja, und ja, nach dieser Verstappen-Nummer wurde das anders gehandhabt. Trotzdem sage ich, es wäre zumindest fair gewesen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich möchte, dass Lando Norris nicht die Weltmeisterschaft geholt hat, sondern ich finde, es ist wichtig, dass man darüber redet, dass man alle drei dieser Vorkommnisse einzeln bestraft. Für mich ist es so, dass das Weaving bestraft werden muss mit 5 Sekunden. Für mich ist es so, dass das Forcing another driver off track bestraft werden muss mit 5 Sekunden, das heißt, Tsunoda bekommt 10 Sekunden, und das Überholen neben der Strecke muss bestraft werden von Lando Norris, weil er hat das gemacht und er hätte nicht von der Strecke fahren müssen. Und da habe ich dann halt wieder, war ich schon ein bisschen überrascht, dass Red Bull das nicht auch noch mehr angemarkert hat, weil da hat ja sogar Dr. Marco gesagt, dass da Yuki ein bisschen über die Stränge geschlagen hätte, weil fand ich eigentlich gar nicht so sehr. Es hat, ne, diese Analyse hat mir da geholfen, weil, also, wenn man die Analyse so sieht, kann man sogar die Idee haben, dass man das Forcing gar nicht bestrafen muss, weil sich Lando Norris ja entscheidet, neben die Strecke zu fahren. Weißt du, was ich meine? Also, das wirkt jetzt alles ein bisschen immenser, weil das bei hoher Geschwindigkeit passiert ist, aber Max Verstappen hat 2021 faktisch nichts anderes gemacht, nur dass Lewis Hamilton nie die Möglichkeit hatte, sich für irgendwas zu entscheiden, weil er ohne DRS und mit abgekauten Reifen unterwegs war. Aber dieses Weaving wurde ja jetzt auch konstant bestraft, dieses Rennen. Ne? Stroll hat eine Strafe bekommen dafür und Behrmann hat eine Strafe bekommen dafür. Ja, ist alles richtig. Ich sage nur, dass die Stewards sich den Kritikpunkt gefallen lassen müssen, nicht konstant bestraft zu haben, was bestraft hätte werden müssen. Unabhängig vom Fahrrad. Das hätte ich genauso gesagt, wenn das Verstappen gewesen wäre. Das hätte ich genauso gesagt, wenn es Piastri gewesen wäre. Also, und deswegen sind für mich die Stewards ein Verlierer, weil ich bin immer noch gebrandmarkt von 2021, habe ich gemerkt. Ich habe diese Szene gesehen und ich hatte Flashbacks. Ich hatte Flashbacks genau auf diesen Punkt mit Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und es tut mir immer noch ein bisschen weh. Das muss ich wirklich sagen, weil für mich ist in Abu Dhabi 2021 einiges kaputt gegangen, was die Verbindung zur Formel 1 angeht. Es ist einfach so, dass man schon das Gefühl haben muss, dass die Stewards nach Gutdünken entscheiden, wann sie was bestrafen, wann sie was nicht bestrafen. Und das ist der Kritikpunkt, den ich an den Stewards habe. Entweder mach was ganz oder gar nicht. So, und für mich war das halt so, okay, man hat sich dann entschlossen, wir bestrafen für alle im Anschluss das Weaving, weil dann kann man sich auch nicht nachsagen lassen, dass man das eine Weaving bestraft, das andere Weaving nicht. Ja? Aber sich zumindest kritisch dazu zu positionieren und zu sagen, man hätte auch den Rest bestrafen können, vielleicht sogar müssen, weil das hätte den Rennverlauf verändert, das hätte die Option von Red Bull nochmal verbessert. Ich finde schon, dass man das als zulässig erachten kann, darüber zu diskutieren. Was man daraus macht, das ist natürlich die Sache von jedem Einzelnen. Und nochmal, ihr werdet jetzt da draußen sitzen, ne? Tobt euch aus, gar keine Frage. Aber es ist einfach so, dass das Stewarding in der Formel 1 extrem problematisch ist, die ganze Saison über eigentlich schon. Und das nur ein weiteres Beispiel dafür war, dass man immer mehr das Gefühl bekommen kann, dass Entscheidungen getroffen werden für einen, ich will nicht sagen gewünschten Ausgang, aber auf jeden Fall, dass man sich am Ende nicht nachsagen lassen muss, dass man wieder in den WM-Kampf eingegriffen hat. Weil genau das ist es nämlich gewesen. Vielleicht wäre es in einer anderen Situation mit einem anderen Fahrer vielleicht sogar. Wenn das passiert wäre mit zwei Fahrern im Mittelfeld, da möchte ich es gerne mal sehen, dass das nicht noch weiter ermittelt worden ist. Man wollte sich nur nicht nochmal den Schuh anziehen lassen, dass man als Rennleitung in den WM-Kampf eingegriffen hat oder als Stewards in die WM-Entscheidung eingegriffen hat. Und boah, da habe ich schon Bauchschmerzen, weil es ist wirklich so, am Ende ist es alles so gekommen, wie es kommen sollte. Auch, ich glaube, alle waren auch fein damit. Keiner hat jetzt diese Szene jetzt als entscheidend wahrgenommen dafür, dass jetzt Verstappen oder Piastri nicht Weltmeister geworden sind. Nein, nein. Und nochmal, es wäre bei jedem anderen Fahrer, hätte ich genau das Gleiche gewollt. Ja. Aber es ist schon auffällig, dass das genau in der Situation nicht passiert ist. Und das sehe ich kritisch.
Also erstmal mit dem Vergleich zu 21, den habe ich für mich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Der
natürlich hinkt er auch an mancher Stelle.
Ja, aber der macht auch irgendwo Sinn, weil ich muss dazu sagen, was mich gewundert hat, ich habe mir den Vorfall danach nicht nochmal erneut angeguckt, muss ich sagen. Das habe ich auch in unserem Watch Together gesagt. Also für mich war das in dem Moment, ich würde das Video aber mal sehr gerne sehen und ich werde es mir auch nochmal angucken. Für mich war in dem Moment eigentlich, sah es auf der Geschwindigkeit tatsächlich so aus, als ob das Ding eher Richtung Tsunoda geht. Was mich aber gewundert hat, und das hat mich schon gewundert, dass wenn du da Tsunoda bestrafen willst, sagen wir es mal so, dann hätte ich viel eher gesagt, forcing another car off track, anstatt waving, weil das für mich eigentlich theoretisch dann die Sache ist, die ja bestrafenswerter ist. Und eben genau, weil ich auch so im Hinterkopf hatte, ja gut, das wird ja eigentlich immer gemacht. Wie du schon sagst, Verstappen 21 ist ein Paradebeispiel. Ne? Also finde ich schon sehr spannend und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion, die wir darauf erhalten. Sehr, sehr interessanter Punkt, Kevin. Danke dafür.
Finde ich sehr spannend. Ich werde es auch einfach mal in die Podcast-Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch das einfach mal ansehen, damit es nicht so heißt, ja, über welches Video reden die da eigentlich. Da gibt es auch einen ganzen Podcast drüber, wo dann auch gesagt wird, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie Lando Norris ans Bein zu pinkeln und ihm irgendwie abzuerkennen, dass er verdient Weltmeister geworden ist, sondern es ging einfach um die Situation. Und das finde ich fair, dass man sich die Situation auch aus der Position nochmal anguckt, als komplett Unbeteiligter, wie man sich dann den Umgang mit sowas auch wünscht. Dass Tsunoda ein Verlierer ist an diesem Wochenende, ist ja auch klar. Ne? Also der hat es halt nicht hinbekommen. Das muss man auch einfach festhalten. Er hat es nicht hinbekommen, Norris so einzubremsen, wie es der Piastri geschafft, wie es der Perez geschafft hat 2021 bei Hamilton. Ist einfach ein weiterer Schuss, den er nicht setzen konnte und deswegen auch da klar, dass er das Cockpit verliert.
Ganz genau. Damit sind wir bei den Verlierern durch, Kevin? Bevor
Einen haben wir noch, den haben wir nicht auf dem Zettel, aber Renault. Also das Ende von Renault in der Formel 1, das peinlichste Ende, was man sich hätte selber schreiben können. Also wirklich erbärmlich. Also man kann es ja sagen, es ist ein erbärmliches Finish gewesen. 19. und 20. komplett ohne irgendwas. Also nee.
Ja, ich wollte sie eigentlich nicht immer wieder reinbringen, weil es ja sehr offensichtlich war, aber ja, es geht zu Ende. Das war nämlich der Punkt, den ich gerade so ein bisschen aufmachen wollte. Yuki Tsunoda war ja voraussichtlich erstmal das letzte Formel 1 in Renault. Da machst du einen richtigen Punkt. Und das macht mich wirklich traurig, denn auch wenn man viel lacht über Renault, auch wenn man immer viel unkt und das Alpine-Team jetzt gerade in dieser Saison sicher auch grandiosen Anlass dazu gegeben hat, geht ja wirklich ein Stück Formel-1-Geschichte. Wenn man überlegt, der Beginn der Turbo-Ära in den 70er, 80er Jahren durch Renault geprägt, man hat Weltmeisterschaften eingefahren als Werksteam, als Motorenkonstrukteur, unter anderem auch Michael Schumacher 1995. Dort hat man zu der Zeit wirklich in den 90ern besonders eine Ära geprägt. Man hat Sebastian Vettel viermal zum Weltmeister gemacht, zusammen mit Red Bull Racing. Und diese Marke, die eben diese Motoren gebaut hat, die in der Formel 1 einige Erfolge geholt haben, diese Marke, die für mich, er liegt gerade hier, Ne, mein Autoschlüssel, also die auch wirklich für mich den Ausschlag gibt, dass ich da jeden Tag einsteigen möchte, weil es für mich halt meine spürbare Nähe zur Formel 1 ist, weil ich sagen kann, ich kann mich da mit meinen Alpin-Klamotten reinsetzen und das passt. Ne? Und das geht zu Ende. Ich bin wirklich traurig. Ich bin auch gespannt, was die Zukunft es bringt. Das Team Enstone, das Team Alpine wird es ja noch geben, wenn auch mit Mercedes-Motor. Aber sich mit Platz 19 und 20 zu verabschieden, Kevin, ja, wir hatten es nicht auf dem Zettel, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Das war hochgradig peinlich. Das war, glaube ich, auch der Geschichte, die man in der Formel 1 geschrieben hat, nicht würdig. Denn bei allem Unk, den das Team verdientermaßen bekommt, auch für die letzten Jahre, muss man sagen, Renault hat Großes für die Formel 1 geleistet, hat Leute zu Weltmeistern gemacht und das definitiv. Und Kevin, wo wir uns auch verabschieden, ich glaube, du hast noch gesagt, Kimi Antonelli war der Letzte, ne? Wir verabschieden uns vom DRS. Eine Ära geht zu Ende.
Weg damit.
Ja, das, aber so viel auch noch zur Vollständigkeit, das DRS. Ich glaube, Jenson Button war der Erste. Kimi Antonelli, der Letzte, der diesen Button, den Button von Button gedrückt, diesen DRS-Button. Das Flügelchen wird sich erstmal anderweitig verändern im nächsten Jahr. Da wird einiges klappen und sich bewegen, aber dazu kommen wir auch später. Ein paar Ehren sind zu Ende gegangen, Kevin, und was auch zu Ende gegangen ist, unser Tippspiel. Und da würde ich dann wieder ins Funkhaus geben, denn ich weiß, du bist wieder vorbereitet und hast alles parat.
Denn jetzt ist Abrechnung. Jetzt ist die Endabrechnung da. Noch nicht die ganze, weil wir uns noch was aufsparen, für uns zumindest hier. Wir haben ja unsere Saisontipps abgegeben vor der Saison. Kann auf jeden Fall sagen, dass du im Tippspiel, ja, hast du 4:1,5 gewonnen an diesem Wochenende. Also du hast richtig abgesahnt. Du hast den Sieg von Max Verstappen getippt, du hast die Pole von Max Verstappen getippt, Colapinto als Letzten und Norris und Piastri jeweils auf den vertauschten Positionen. Deswegen nur einen halben Punkt dafür. Ich habe immerhin 1,5 für das Podium, wo ich alle drei falsch herumgetippt habe. Deswegen gewinnst du am Ende das reine Tippspiel mit 41,5:32. Gratulation, Dennis. Aber mal gucken, was noch aufgerechnet wird mit den Saisontipps. Also das kann sich noch mal ändern, das Ganze. Bei Kicktipp habe ich trotz dessen, dass ich alles getippt habe dieses Wochenende, 0 Punkte geholt. Das war gar nichts. Bin auf Platz 138 in Gruppe 1 reingekommen und du hast mich noch überholt, du Schwein.
Ja, ehrlich?
Ja, okay. Du hast nämlich 33 Punkte geholt und bist jetzt auf Platz 131. Gratulation.
Dankeschön. Ja.
Dann die Tagessieger in Gruppe 1, Shepard 91 mit 87 Punkten, in Gruppe 2 Dan und Waldman mit 92 Punkten und in Gruppe 3 Stefan 1994 mit 88 Punkten. Das sind unsere letzten drei Tagessieger. Und jetzt kommen wir zur Verkündung der großen Gewinne des Kicktipp-Jahresspiels von Starting Grid. Wir gratulieren zu einem Unikat, kann man jetzt eigentlich schon dazu sagen, weil sie nicht mehr verkauft werden. Ein T-Shirt von Sebastian Vettel, das Save the Beast T-Shirt, gewinnt aus Gruppe 1. 1 Alex 33 mit 1172 Punkten. Herzliche Gratulation. Der zweite Platz, ein Gutschein für den Formel1.de Fanshop Paddock Legends über 25 Euro, gewinnt Home Creek 1 aus Gruppe 2 mit 1164 Punkten. Und die kuriose Situation ist eingetreten, dass es eine Punktgleichheit gibt, aber Home Creek 1 ist vorne wegen mehr Tagessiegen. Ja, Gratulation, er kriegt den Bonus. Und das bedeutet, dass das Buch von Stefan Ehlen, das neue Buch von Stefan Ehlen, Formel 1, alles, was man wissen muss, an Petja geht mit 1164 Punkten aus Gruppe 2. Herzlichen Glückwunsch an euch drei. Bitte sendet mir eure Adressen per E-Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, damit wir die Preise auf die Reise schicken können. Bitte euren Kicktipp-Namen dazu nennen und eure Adresse schicken und dann schicken wir das Ganze los. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Outsides von André, das ist das Team von ihm, mit 316 Punkten zum Tagessieg, zum letzten der Saison. Und wir gratulieren zu einem wunderschönen, sauber Lego-Set. Noemi mit ihrem Team Turbo und 5487 Punkten. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist sie dann sogar Titelverteidigerin. Also ich glaube, sie ist tatsächlich Back-to-Back-Siegerin.
Also der Name definitiv, der schwebt bei dem Tippspiel immer. Noemi Team Turbo ist immer dabei. Auch Gratulation von meiner Seite aus.
Ich meine tatsächlich, sie ist die Titelverteidigerin. Aber ich kann mich auch täuschen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Noemi, auch für dich gilt, bitte schick mir die Adresse nochmal an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Dann schicken wir auch deinen Preis los. Der Vollständigkeit halber gibt es noch eine Verschiebung auf Platz 2 und Platz 3. Auf Platz 2 jetzt Robert mit seinem Team Carbon Racing und 5.400 Punkten vor Günther und dem Team McLaren Racing 2 mit 5.389 Punkten. Wir gratulieren allen Gewinnenden und wir bedanken uns fürs Teilnehmen in diesem Jahr bei unseren Spielen. Und wir werden natürlich auch nächste Saison wieder was für euch machen hier mit diesen beiden Spielen und euch dann wieder mitnehmen über die ganze Saison und wieder tolle Preise haben. Vielen Dank.
Ja, ganz genau. Ich fand es überwältigend, also wie viele Leute da dieses Jahr auch mitgemacht haben. Wirklich schön. Ehrlich, klasse. Ja, damit kommen wir. Ich überlege gerade, ob ich nichts vergessen habe, Kevin. Damit kommen wir zum Ende der Folge und wir werden jetzt noch keinen großen Abschied von dieser Saison nehmen, denn euch erwartet noch ein bisschen was, Kevin. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen vorteasern, was wir noch haben für euch in der Winterpause der Formel 1.
Also, natürlich haben wir für euch noch die Greedies. Die dürfen nicht fehlen, euer Jahresend-Award der Saison 2025. Wir werden die Voting-Phase jetzt bald einleiten. Und wie immer zwischen den Weihnachtsfeiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester, unsere große Jahresgala mit den Greedies veröffentlichen. Wir werden Stefan Ehl noch zu Gast haben, hoffentlich. Das ist der Plan, über sein neues Buch zu sprechen. Da freuen wir uns drauf und auch seinen Eindruck der Saison 2025 noch mal ein bisschen mitzunehmen. Und wir werden natürlich noch grundsätzlich einen Jahresrückblick so ein bisschen machen, ne? Vielleicht uns noch einen Gast dazu holen oder so, um so ein bisschen die Saison 2025 aus einer anderen Blickrichtung nochmal einzuholen. Ich habe da jemanden im Kopf, zum Beispiel Frederik Hackbart, ne? Wie wäre es mit ihm? Den haben wir ja auch schon hier eigentlich im Podcast lange mal erwartet. Ehemaliger Kollege von Formel1.de, davor bei F1 Insider gewesen. Mit dem habe ich mal gesprochen, ob er nicht Bock hätte, mal dabei zu sein, dass wir auch mal seinen Blick auf die Saison sehen. Also es gibt noch einiges bis zum Jahresende und in 90 Tagen ist ja schon Saisonauftakt in Australien. Ja, also von daher, es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Ich glaube, uns wird nicht langweilig. Die ersten Autos werden ja schon bald vorgestellt. Also ja, Starting Grid geht weiter, deswegen abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Lasst gerne eine Rezension da und hört auch in den nächsten Wochen rein. Also es wird auch in den nächsten Wochen montags immer wieder tolle Ausgaben geben. Da könnt ihr euch drauf freuen und es wird eine feine Nummer. Also wenn ich das so sehe, 15. vielleicht der Saisonrückblick mit Frederik, am 22. Stefan Ehlen, am 29. die Greedies. Das klingt doch nach einem guten Plan eigentlich, oder?
Plan A, würde ich sagen. Plan A. Ja, damit machen wir den Deckel drauf. Nochmal Gratulation an alle Gewinner eben unserer Tippspielrunde. Gratulation an Lando Norris zum Formel 1 Weltmeistertitel und Gratulation an Kevin Scheuren für eine tolle Saison mit dir. Ich bedanke mich recht herzlich und ich freue mich noch bis zum Jahresende mit dir noch ein bisschen Schabernack und Spaß zu betreiben hier.
Ja, danke dir, Dennis. Also auch jetzt schon mal für die reguläre Saison, für all die Sendungen, die du moderiert hast. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch mal in diese Rolle reinzurutschen. Und du hast das auch wirklich toll gemacht, kann ich wirklich, wirklich von Herzen sagen. Und euch da draußen auch, wenn ihr jetzt sagt, nach der regulären Saison ist für mich Schluss, ich muss jetzt nicht noch weiterhören, verstehe ich auch. Man braucht auch manchmal eine Pause. Die machen wir dann wieder nach dem Neujahr, wo wir dann mal ein, zwei Wochen durchschnaufen. Aber es hat uns sehr viel Freude gemacht, euch die Formel 1 näher zu bringen, mit unseren Meinungen, unseren Ansichten das Ganze ein bisschen zu garnieren. Dem einen hat es gefallen, dem anderen weniger, aber trotzdem sind immer viele dabei geblieben. Wir sind sehr froh, dass so viele von euch auch in Spotify Wrapped Jahresrückblicken Starting Grid auf der Nummer 1 hatten. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt sehr viel Podcasts auf dem Markt, die ja auch gerne Hörerinnen und Hörer haben möchten. Aber ihr seid bei uns, ihr seid uns treu, es sind auch wieder neue dazugekommen. Deswegen vielen Dank an euch alle da draußen. Ihr seid der größte Teil, weswegen Starting Grid den 10. Geburtstag feiern wird, weil anders kann man das nicht sagen. Wenn es keiner hören würde, dann würden wir es auch nicht machen. Ja? Deshalb sind wir sehr stolz drauf und 2026 wird ein gutes Jahr. Neues Reglement in der Formel 1. Wir feiern 10 Jahre Starting Grid. Wir haben einiges im Kopf, das wir für euch machen und mit euch machen möchten, um ja, uns vielleicht auch öfter mal zu sehen, um gemeinsam dieses 10-jährige Jubiläum zu feiern, Dennis. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber ich freue mich auch drauf, dass wir jetzt noch das Jahr gemeinsam in aller Ruhe ausklingen lassen.
Ganz genau so wird es sein. Und damit verabschiede ich mich. Bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und natürlich wie immer, keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.